Okay, I'm through the tunnel. They can't get a firing solution on me.
There you are. Okay. Galactica, Apollo, mission accomplished. You can tell Dr. Baltar he was right on the money. It's one hell of a fireworks show.
And there's plenty of ore for us back in the canyon once this place is history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bahnhofskino Galactica. Und ich sah eben aus dem Fenster und ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe Britt Marie gesehen. Das ist unglaublich. Ich dachte, ich hätte sie umgebracht. Ich dachte, ich würde mit ihr podcasten. Aber da lief sie. Hallo nach Frankfurt. Ist da jemand?
Noch nicht tot. Hallo.
Hi. Konntest du das nachvollziehen, wie Hilo sich fühlt? Oder war das so, wusste der das nicht schon?
Ja. Alles gut.
Der arme Hilo.
Ein bisschen verwirrt. Mich hat ehrlich gesagt verwirrt, dass sie nicht nass war, weil sie ist durch den strömenden Regen gelaufen.
Das haben so Fernsehserien, aber auch Filme bei an sich, ne? Dass Menschen tatsächlich auch mal schwimmen gehen und dann aus dem Wasser kommen und Schnitt und alles ist trocken.
Genau.
Ja. Ich wollte dir eine Frage stellen, weil ich auch das vor ein paar Wochen bei Blue Sky offenbart habe. Guckst du Battlestar Galactica immer noch auf Blu-ray?
Ja.
Weil ich habe kapituliert, muss ich sagen, also vor diesen Menüs. Mir war das
du
zu viel.
Du guckst dann über Geschäftsreisen in den USA oder was?
Nein, ich gucke nicht über Geschäftsreisen in den USA.
Jetzt bin ich
bei Jeff Bezos Ramschkiste gibt es den tatsächlich, also die erste Staffel zumindest in HD für 8,99 € zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich dachte einfach, ja, gönn dir. Weil ich hatte keine Lust mehr auf diese Texttafeln.
Echt? Ja, ja. Also als ach.
Als aber legaler Stream.
Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich hatte noch gesucht gehabt.
Nein.
Hatte ich nicht gesucht gehabt?
Dann hast du aber nicht gut genug gesucht gehabt.
Oder ich habe es irgendwie total wahrscheinlich habe ich mich so konzentriert dann auf die Box, weil ich so glücklich war, dass ich alles zusammen hatte, dass ich wahrscheinlich dann da echt nicht mehr so, okay.
Die Box ist auch immer noch, wenn man ein bisschen Geduld hat, also mehr Geduld hat als ich, immer noch der Way to go, weil dann hast du eben auch die deleted scenes und du hast noch die Audiokommentare drauf und die, ich glaube, die Bildqualität.
Wobei ich schaffe nicht immer, alle Audiokommentare zu hören.
Nein.
Das ist immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen-Ding, aber ich denke mir immer, du bist da ja fitter als ich und füllst dann diese Lücke. Also da ergänzen wir uns ganz gut.
Ich habe den Original-Podcast Audiokommentar, der in Ron Burrs Blog 2005 erschien, gestern beim Kochen einfach gehört. Ja.
Sehr gut.
Aber ich stelle auch fest, es gibt zu einigen Episoden Wikipedia-Einträge, also in englischsprachigen Wikipedia und die Leute haben das auch, also die Menschen, die da, wenn es mal sowas gibt, das auch relativ gut zusammengefasst, was er da sagt, weil ich habe mir so die Trivia-Section jetzt mal durchgelesen, da steht so ungefähr 90% dessen drin, was auch Ron Moore in dem Podcast so spricht. Von daher, man verpasst nicht viel, wenn dann hier jemand mitschreibt in der englischsprachigen
Wikipedia.
Ja, das
Wikipedia. Ist doch dann, das ist der einzige Vorteil daran, dass es schon so alt ist, dass man dann solche Sachen vielleicht hat, wo sich echt einer mal hingesetzt hat und die Mühe gemacht hat und gesagt hat, komm, ich fasse das jetzt alles zusammen oder protokolliere das mit.
Ja, ich wollte Menschen auch nur hier mit meinen Segen geben. Es ist total okay, Battlestar Galactica nicht auf physische Medien zu gucken, nicht auf den DVDs oder Blu-rays, wie ausreichend gut die auch aussehen mögen. Also wenn man, also ich finde diese Texttafel und die furchtbaren Blu-ray-Menüs so dieser ersten Generation, wo man dachte, man muss noch jeden fucking Menüpunkt animieren und möglichst so kryptisch darstellen mit irgendwelchen Symbolen. Dafür hat Universal auch immer ein gutes Händchen gehabt. Ich kann das einfach nicht mehr.
ich habe eben schon, weil ich habe so zögerlich geantwortet, weil ich dachte, du stellst mir eine Fangfrage.
Nein.
So nach dem Motto, und wenn ich jetzt Nein sage, bedeutet das dann, dass ich dann nur illegal mir das anderweitig runterladen kann oder wie? Also ich habe sogar, was kommt jetzt?
Nein,
aber nee,
komplett
das war ja
legal.
Gar keine Fangfrage.
Ich bin mir bei der Miniserie nicht so sicher. Die Miniserie ist zum Beispiel nicht in diesem Season-One-Paket bei den Streaming-Diensten.
Ja genau, weil ich bilde mir nämlich ein, dass ich damals gesucht hatte nach der Miniserie und die nicht gefunden habe. Es kann aber sein, weil weil wir uns da dann entschieden hatten, nachdem ich die Miniserie nicht gefunden hatte, also auf die Blu-ray-Box zu gehen,
ja,
dass ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr nach der normalen Serie gesucht habe, wahrscheinlich. Weil anders kann ich mir das hier nicht vorstellen und ich habe es echt vergessen.
Ja. Ja, übrigens keine Werbung, also keinstenfalls hier für den großen Dienstleister mit dem A am Anfang. Die Serie gibt es natürlich auch bei dem anderen großen Dienstleister mit dem A am Anfang.
Außer die sponsern uns, dann nennen wir euch gerne, nein.
Ach so. nicht in diesem Leben, glaube ich, aber ich wollte gerade sagen, die gibt es auch woanders, nicht mit A, aber die gibt es natürlich auch, ja, bei Apple und bei Microsoft und bei, ich weiß nicht, irgendwie Join oder was gibt es da so? Also es gibt ein paar Streaming-Dienstleister, die tatsächlich hier staffelweise diese Serie führen, aber ich wollte nur sagen, hier bei Amazon gerade am günstigsten so. 8,99, glaube ich, für die erste Staffel. So. Wie hat sie gefallen? The Hand of God, die Hand Gottes.
Ja, es ging schnell vorbei, also es war unterhaltsam, aber es war jetzt nicht so, also ich habe so das Gefühl gehabt, es war jetzt nicht so wahnsinnig, also es hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen oder so. Mhm. Es war unterhaltsam, es war kurzweilig, aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie massiv angesprungen hätte. Wobei ich bei sowas ja dann immer, nachdem wir unsere Besprechung durch haben, feststelle, ach, da war ja doch mehr drin, als ich gedacht hätte.
Aha, aha. Ja, ich denke auch. Eine Sache kann ich gleich vorwegschicken, nämlich der Aspekt, der mich an Ron Moores Podcast-Kommentar ein bisschen verwirrt hat, war der, als er sagte, jetzt geht's los so mit der Mythologie, also diesem ganzen religiösen, esoterischen. Ich dachte, eigentlich war das doch schon relativ häufig hier so der Fall, dass es um die Mythologie in diesem Serienuniversum ging, in diesem Serienkosmos. Aber er meinte, nee, das ist jetzt hier so der Kick-Off-Point quasi, dieses Gespräch zwischen Elosha, heißt die Priesterin, glaube ich, und Laura Roslin. Und, na gut.
Also es ist zumindest das erste Mal, dass es wirklich konkret wird für bestimmte Figuren, dass hier also Parallelen gezogen werden. Wir haben ja vage schon drüber gesprochen in der vorletzten Folge, wo es ja wirklich auch wo Starbuck diese ganze Diskussion hatte, wo ich ja gesagt habe, okay, man könnte hier vielleicht lose interpretieren, dass Starbuck als neue Prophetin gesehen wird oder so. Und aber das war nichts Konkretes. Und jetzt aber wird es wirklich konkret, weil ja auch die Priesterin zu Russell sagt, dass also in der Prophezeiung von einer Anführerin gesprochen wird, die zuerst einmal dem Tode geweiht sei und eben nicht überleben wird und zum Zweiten dann eben diese Vision von Schlangen haben wird, oder es wird von 2 Schlangen und 10 Schlangen gesprochen halt. Ja. Wobei da ja auch wieder Interpretationsspielraum ist, wie wir gesehen haben anhand dieser Story. Aber da wird es das erste Mal wirklich richtig konkret. Und da werden die Parallelen gezogen und es werden Figuren zugeordnet, den verschiedenen Erzählstücken, die wir kennen.
Ja.
Also ich glaube, wahrscheinlich ist es deswegen, dass er sagt, ab hier haben wir dann jetzt so den Ausgangspunkt.
Ja, es ist, glaube ich, diese Szene mit der Priesterin und genau die am Ende zwischen Six und Balter, das sind, glaube ich, in Summe vielleicht 3 Minuten und trotzdem habe die 3 Minuten, die mich am längsten diese Woche in dieses Wiki-Wurmloch gestoßen haben. So von wegen, okay, ich notiere mal alle Namen und alle die Parallelen, die da zur griechischen Mythologie gezogen werden und gucke die mal nach. Und eine Stunde später dachte ich, erstens will ich das alles wissen und zweitens, was kann ich hier überhaupt anbringen, ohne dass es ein potenzieller Spoiler ist für Dinge, die da noch kommen. Und drittens, wie kaschiere ich bestmöglich, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von diesem ganzen Thema?
Naja, also ich habe ja auch nur ganz vage Ahnung, wenn ich jetzt von Orakeln und, also wir haben ja schon davon gesprochen, das Orakel an sich wurde ja schon mal genannt, wir hatten ja auch schon mal Schlagwort-Orakel von Delphi, das ist aber auch dann so vage und lose das Einzige, was ich weiß, also die Story halt vom Orakel von Delphi und dass es das gibt und dass es ein Schlagwort ist, aber so richtig tief in der griechischen Mythologie bin ich auch nicht drinne. Das sind die Überreste aus meiner, ich weiß nicht, 5., 6. Klasse, als ich mich total begeistert habe für Sagen und alle möglichen Sagen durchgelesen habe, von den griechischen über die nordische Mythologie bis hin ägyptische Mythologie, also da war ich einfach ganz neugierig auf alles und das ist aber schon so lange her. Und ich habe auch nur die zusammengefassten Versionen gelesen, ist mir jetzt so im Nachhinein mal aufgegangen, als ich dieses Jahr mir vorgenommen hatte, die Odyssee und die Ilias endlich mal zu lesen, weil ich kenne nur die zusammengefassten Versionen. Ich habe noch nicht angefangen, deswegen glaube ich nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, aber da habe ich nämlich auch nachgeschaut und da musst du echt ganz genau gucken, welche Ausgabe du nimmst und was gekürzt ist und was nicht. Da wurde mir das erst alles irgendwie bewusst, dass ich ja damals quasi die Kindervarianten gelesen habe. Aber sie sind im Gehirn geblieben. Also ich kann schon noch was mit so Schlagworten anfangen. Aber so richtig tief rein und so auch die ganzen Sachen, so Apollo, was hat der nochmal alles? Also was war der nochmal Gott von was allem? Weißt du, so vage zuordnen geht immer, aber so die Details, also ja. Und wenn sie hier wirklich Parallelen ziehen, dann sind da bestimmt auch ganz viele Details, die ich einfach nicht weiß. Ja. Deswegen. Und es geht uns allen so. Also du brauchst da brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst im Gegenteil mit deinem Wissen wahrscheinlich glänzen.
Ich glaube nicht. Also ein bisschen
wenn du recherchiert hast.
Stabiles, unqualifiziertes Halbwissen später noch dazu. Erstmal vorneweg, wir spoilern nicht. Ich habe die Serie bereits gesehen, aber auch kein Detailwissen mehr an einzelne Episoden oder Handlungsstränge. Und Britt Marie hat Battlestar Galactica noch gar nicht geguckt, gar nicht erfahren. Insofern achten wir darauf, dass wir hier nichts Relevantes verraten, spekulieren, aber trotzdem hier und da. Und ich halte dann einfach die Klappe, wenn es dann aber was gibt, was ich weiß, aber nicht ausplappern sollte. Und Feedback und Mails, Liebesbriefe, aber auch gerne Kritik und Ergänzungen und Korrekturen an galacticapodcast@gmail.com. Das ist eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auch in den Shownotes. Ja, wir freuen uns tatsächlich auch über Feedback und werden sicher auch mal eine HörerInnen-Mail-Runde machen, wenn diese Staffel hier vorüber ist. So. Housekeeping nicht so wirklich.
Ich habe nichts.
So eine halbe Sache und dann eigentlich gar keine Sache, sondern eigentlich eher so aus Respekt. Die halbe Sache ist die, nämlich dass Boomer und Hilo Delphi noch gar nicht erreicht haben. Ich meine, ich hätte mich in der letzten Folge missverständlich ausgedrückt, als ich sagte, die gucken hier durch den Gullideckel und sehen, oh, wir können da nicht raus und die seien bereits in Delphi. Aber sie sagen ja hier gleich in ihrer ersten kleinen Sequenz, es sind noch 2 oder 3 Tagesreisen. Und ich dachte, ach, okay, ich dachte, die waren schon da.
Ich habe das, glaube ich, auch so verstanden gehabt, aber...
Nee, ja, die Reise geht weiter. Ich glaube, beim letzten Mal endeten wir bei Tag 29 und jetzt sind wir bei Tag 37, lass mich nicht lügen. Also die sind anscheinend immer noch unterwegs, lange unterwegs und meinen an irgendeiner Stelle dann, es sind nur 2, 3 Tage. Also Delphi ist noch nicht erreicht und da tut es mir ein bisschen leid, dass wir ausgerechnet bei Time Me Up, Time Me Down, also Ellen der letzten Folge, was ja so eine Showcase-Episode war für Colonel Ty überhaupt nicht über Michael Hogan, den Darsteller, gesprochen haben. Und ich möchte gerne zumindest 2, 3 Worte über ihn verlieren, weil ich mag ihn wirklich gerne. Ich kenne ihn in kaum was anderem. Er ist auch ein kanadischer Schauspieler. Er hatte einen schweren Unfall vor ein paar Jahren ausgerechnet bei eben einer Galactica-Convention.
Aber was denn für ein Unfall? Also oder hat er einen Schlaganfall gehabt? Oder hat
Nein, er ist gestürzt, auf die Seite gefallen und dabei eben wohl...
Auf der Con?
Ja, ja.
Meine Güte. Aber weißt du, wie alt er da war? Weil man stürzt ja nicht einfach so.
Der war Anfang 70, glaube ich. Jetzt ist er Mitte 70.
Okay, also wenn man sowieso schon so ein bisschen gackerig ist. Ja. Okay, scheiße.
Naja, wer weiß. Also er wirkt noch relativ fit.
Gut, aber ich meine, also sagen wir mal so, mit 70 bist du auf jeden Fall nicht mehr ganz so gelenkig wie mit, ich sag, 50 oder so.
Das ist
also,
richtig. Das ist jetzt auch nicht so, dass der definierende Aspekt seines Lebens, für den er in Erinnerung bleibt. Seine Frau hat vor 2, 3 Jahren mal ein Instagram-Update gepostet und gesagt, das geht ihm den Umständen entsprechend gut und er lernt jetzt wieder zu gehen oder irgendwie feste Nahrung aufzunehmen. Aber sagen wir mal so, von Michael Hogan wird man leider nicht mehr viel
aber,
hören wahrscheinlich.
Aber was war denn der Ausgang des Unfalls? Also es hört sich ja jetzt so an, als wären das ja ähnliche Symptome gewesen wie nach einem Schlaganfall.
Ich glaube, er ist gestürzt, auf den Kopf gefallen, es gab eine Hirnblutung und infolgedessen eine halbseitige Lähmung. Ja.
Oh ja, okay.
Das ist das, was bekannt ist, aber vielmehr wirklich auch nicht. Ich wollte es auch nicht dazu tief graben, weil...
Nein, keine Ahnung, nur ich bin gerade wirklich, also das ist ja wirklich... Also, Wahnsinn.
Schmerzhaft. Ich finde auch, es hat mich sehr getroffen und deswegen habe ich auch gleich mal weitergescrollt und weitergeklickt, weil ich gedacht habe, lieber die guten Dinge in Erinnerung behalten, wie zum Beispiel seine Rolle. Und das ist die, aus der ich ihn sehr gut kenne mittlerweile, weil ich habe über den Film gepodcastet. Ich habe ihn in meinem letzten Buch Trauma TV auch verwurstet. Das ist der Film Peanut Butter Solution, also Unternehmen Erdnussbutter, ein kanadischer Kinderfilm. Der erste Film-Soundtrack, den Céline Dion geschrieben hat, ich glaube, die war auch damals noch im Teenageralter. Also ein sehr, sehr empfehlenswerter kanadischer Kinderfilm, wo er eben den Vater unseres Protagonisten spielt. Und wer mehr darüber erfahren will, den gibt es im Feed von ABC des Films und ich habe auch immer ein Buch drüber geschrieben. Unternehmen Erdnussbutter, daher kenne ich ihn, ist auch noch ein bisschen jünger, hat ein paar Haare mehr, ist auch noch nicht komplett ergraut. Und er hat aber jetzt auch nicht die Karriere, wo man sagt, wow, hier und da und hier und da und noch.
Ja, ich bin gerade ein bisschen am Gucken, ob was dabei ist, was ich kenne.
Ja.
Aber so... So ad hoc?
Nein.
Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht eventuell der eine Weihnachtsfilm, der hier mit drin steht. Aber ansonsten, naja gut, er hat 2, 3 kleinere Nebenrollen gehabt in Monk oder Dollhouse oder Smallville. Ja. Da könnte es sein, dass er mir über den Weg gelaufen ist, weil das Gesicht kenne ich auf jeden Fall.
Er spielt auch hier und da mal so in anderen Filmen und Serien so ein Military Dude. Also weil er, glaube ich, auch einfach gut in diese Rolle passt.
Ja, und in The L-Bird war er aus. Das habe ich definitiv gesehen. Also dann muss ich ihn definitiv auch gesehen.
Ja, natürlich. Keine Prominenz, aber ich wollte auch hier seine Rolle, seine Leistung dieser Serie würdigen und auch anderswo, weil ich finde aber auch die Sache hier gut und Ich möchte nicht zu viel verraten. Er ist auch eine Figur, die wird noch durchaus reizvoller als das, was wir bisher von ihm gesehen haben. Also ich bin regelrecht ein bisschen überrascht oder konsterniert, enttäuscht darüber, wie uncharismatisch er noch in der ersten Staffel ist. Also er hat immer diese relativ coolen Momente mit Starbuck hier und da. Aber ich glaube, so der richtig coole Colonel-Teil, der kommt erst später.
Da bin ich gespannt. Gut.
Hab nicht mehr.
Ja, dann lass uns doch einsteigen, oder?
Genau, es ist der 3. Januar 2005. Wir sind im Jahr 2005 angekommen. Da war nämlich die Premiere bei Sky UK, The Hand of God, die Hand Gottes, inszeniert von Jeff Woolnough?
Ich denke Woolnough. Oder vielleicht auch Woolnough.
Beim Skript wiederum zwei Routiniers, die wir auch schon in der Serie hatten, David Weddle und Bradley Thompson, die eben auch schon mit Ron Moore an DS9 gearbeitet hatten. Und der erste Handlungsstrang, wir beginnen mal auf dem von Zylon besetzten Caprica. Eine Woche nach Ende der letzten Folge, oder eine gute Woche, ich glaube 8 Tage später, sind Caprica, Boomer und Hilo noch immer auf der Flucht in Richtung der vermuteten Zylon-Basis in Delphi. Hilo sieht aus einem Versteck in einer Scheune eine Six und ist verblüfft und entsetzt. So,
ja.
Soweit. Hat dir das mehr gegeben als die ganzen anderen Cutaways?
Es regnet mal wieder.
Ja, es regnet mal wieder.
Es regnet mal wieder, sie sind noch nicht in Delphi. Die eine Szene, wo sie dann sagen, so, es gibt jetzt Essen und keine Ahnung, sehr eklektische Auswahl an Essen, die sie da irgendwie haben. Ich frage mich, ist es auch immer noch das Essen aus dem Bunker?
Ja, ja. Ich glaub, okay. Ich habe wirklich mitgefühlt hier mit, dann wiederum auch nicht, weil sie ist ja eine Zylonin, aber sagen wir mal, ich nehme an für eine Sekunde an, sie sei ein echter Mensch oder habe Gefühle wie ein echter Mensch, dachte ich mir auch, also wenn ich Caprica-Buber wäre und mir wäre schlecht und dann käme jemand an und sagt, was willst du, Erdnussbutter oder Baked Beans, würde ich auch sagen,
ja. Ja, und vor allen Dingen gab es ja wohl schon weiße Bohnen den Abend davor.
Ja.
Also sie hat sich jetzt ja, das war nämlich aber eigentlich, da musste ich kurz, habe ich kurz innegehalten, sie hat sich ja dann übergeben und meinte, ach, es liegt wahrscheinlich an den weißen Bohnen vom Vorabend.
Ja.
Und ich frage mich jetzt, liegt es an der Strahlung?
Ja.
Sind das die ersten Zeichen für uns, dass wir sehen, dass sie jetzt als Zylonin quasi davon betroffen ist und also quasi aufgibt, in Anführungszeichen, anfängt zu schwächeln.
Ja.
Oder mein erster Gedanke war ja, oh mein Gott, ist sie schwanger. Und das ist so der Klassiker, wenn sich eine Frau im Fernsehen übergibt, dann ist es ja ganz, dann dachte ich, nee, das geht zu schnell. Die sind gerade mal, also so schnell geht das nicht. Von wir schlafen miteinander bis hin zu, ich habe Morning Sickness. Das geht nicht. Aber ja, ich weiß nicht, warum haben wir diese Szene gehabt? Meinst du, das ist der erste Schritt zur Verstrahlung dann? Oder was wird uns damit gesagt?
Ich finde beides legitim, was du sagst. Ja, oder eben die dritte Möglichkeit.
Schwanger, glaube ich, ist es zu schnell. Ich glaube, das geht nicht. Man wird doch nicht gleich nach, ich weiß nicht, wenn man in der ersten Woche nach Empfängnis, hat man bestimmt keine Schwangerschafts, wie sagt man, Übelkeit.
Nein, das ist ja auch richtig. Doch menschliche Maßstäben sicher nicht. Es ist eine Zylonin, man weiß nicht genau, wie deren Metabolismus so funktioniert, aber du hast recht, das ist nicht unbedingt naheliegend.
Vor allen Dingen wissen wir gar nicht, ob sie sich überhaupt fortsetzen können und wie sie das machen und
Oder Alternative Nummer 3, sie ist wirklich einfach verdammt nochmal erschöpft, was natürlich nicht passen würde zu dem, was wir zuletzt gesehen haben, in der letzten Folge, wo eben Hilo noch sagt, meine Güte, hast du eine Kondition, ich glaub's nicht, ich bin hier völlig am Ende und jetzt haben sich eben so die Rollen verkehrt und Hilo scheint ganz fit zu sein, ganz oben auf und sie ist eben am Ende.
Ist auch sehr, sehr... Ich finde, er geht sehr zärtlich mit dir um. Das fand ich sehr süß. So den Kopf so getätschelt und sowas. Ist alles gut.
War das ein Pferdestall, in dem die da unterkommen? Sah so aus.
Ja,
ne?
Oder es war zumindest eine Scheune mit Stroh. Also ich denke mal, vielleicht auch so eine Scheune irgendwie. Hm. Und ja, und dann haben sie ja dann da rausgeguckt und es hat geregnet und dann lief da halt Six rum. Und natürlich wieder die, aber das ist genau die Six, wie wir sie auch schon auf dem Planeten gesehen haben, in diesem strahlend weißen Kleid, wo man immer so ein bisschen so eine Engelserscheinung irgendwie hat, weil sie, also alles ist dreckig und gritty und die Zylonen grau und dann regnet es noch, also alles ist so grau und grau und dann läuft da irgendwo so diese strahlende Gestalt in diesem strahlend weißen Kleid mit den goldenen Haaren und so. Es hätte eigentlich tatsächlich nur noch der Halo gefehlt und der Heiligenschein und ja, also das war sehr, und ich kann auch verstehen, dass dann Hilo ein bisschen verwirrt war.
Hilo.
Also ich habe sie doch gesehen, sie ist auf meinem Schoß ausgeblutet. Ich so, was? Moment, was? Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, wie die er gesehen hat, gestorben ist. Mhm.
Ja, sie ist tot. Er wird ja gerettet von, Caprica Boomer, also Boomer 2. So oder so. Die Six, die er gesehen hat, ist tot und eben entsprechend entsetzt darüber. Natürlich muss Caprica Boomer ihre Tarnung wahren und darf da nichts sagen, aber weiß natürlich, was Sache ist.
Ja, ja, ich meine, was soll sie denn anders sagen? Die rennen dann halt weg, ja. Und dann sagt sie ja noch so, wir reden, oder so, ich verstehe das gar nicht, wir reden da später drüber. Zack. Ja.
Das
war's. Mehr haben wir nicht in diesem Handlungsstrang.
Nee, ist nicht so wahnsinnig ergiebig. Aber natürlich, gut, wir haben wiederum so ein kleines Stück ist Hidos Figur gewachsen, nämlich offenbar hat er jetzt auch erkannt, dass es, er weiß ja nicht, dass es Zylonen sind, tatsächlich immer noch nicht. Er sagt ja nur, diese fremde Person, ich habe diese Person doch, ich habe diesen Menschen doch umgebracht, diese Frau.
Ja, ja.
Und er vermutet
also,
dass
die Zylonen jetzt
sind,
so aussehen wie Menschen, genau, weiß er nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann der erste Schritt auf dem Weg der Entdeckung auch. Und vielleicht ist der finale Schritt dann, dass ihm klar wird, dass auch eben seine Begleitung Zylonin ist. Aber das, glaube ich, dauert noch ein bisschen.
Ja, ich glaube auch. Noch sitzt du nicht in Delphi. Nächste Woche vielleicht, wir werden sehen. Ich nenne das mal hier die Esoterik-Corner, ist auf jeden Fall schwierig, weil das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt dieser Episode, aber es war wirklich schwer, so einen vollwertigen dritten Handlungsstrang hier rauszuziehen. Ich habe es ja noch versucht, nämlich den um Laura Roslin. Die halluziniert Giftschlangen herbei während einer Pressekonferenz und sucht anschließend geistigen Beistand bei einer Priesterin, das ist Elosha, die ihr Schicksal mit dem einer mythologischen Figur vergleicht. Darüber hatten wir ja kurz schon gesprochen, oder du, das ist ab diese
zwei Schlangen und 10 Schlangen. Also beziehungsweise sagt er, er sagt nicht Snakes, sagt er, oder was sagt er denn? Er sagt nicht Snake, er sagt
2 and 10 of those of which oder so.
Ja, aber er sagt Vipers. Nicht Snakes, er sagt was anderes.
Vipern.
Nein, genau das nämlich nicht. Er sagt irgendwas, ach, jetzt müsste ich nochmal zurückgehen, was er eigentlich sagt. Aber auf jeden Fall, dann sagt nämlich, und Viper ist ja auch einfach ein ja, kann vielleicht, sagt der Serpents, könnte sein, ja, genau. Und aber Viper ist ja einfach eine spezifische Schlange.
Ja.
Und deswegen passt das halt ja auch so gut.
Ich weiß nicht, wie weit man da reingehen soll. Es gibt natürlich offensichtlich Allegorien, also Parallelen zu unserer irdischen Mythologie oder der griechischen Mythologie, nämlich Pythias, diese Priesterin, ist wohl wirklich damals Priesterin gewesen oder Wahrsagerin im Orakel von Delphi. Und für Battlestar Galactica, also für die Serie, wurde das einfach rekontextualisiert. Es ist, muss man sagen, kein Eigenname, sondern Pythias war eben der Name der aktuell amtierenden Priesterin. Also so wie der Papst einfach. Das ist quasi eher ein Amt als jetzt ein Eigenname. Und da gibt es eben eine Parallele. Alles andere, was wir hier erfahren, so von wegen, du bist irgendwie die Anführerin, die sterben wird und geführt von 2 und 10 Serpents, also Schlangen. Ich glaube, das findet so nicht statt in der griechischen Mythologie. Mhm. Und da wird einfach abzuwarten, was daraus wird.
Das ist tatsächlich eher ein Bild, das ich aus der Bibel kenne.
Ja.
Aber hier haben wir wieder die Problematik, dass ich ja eben christlich aufgewachsen bin, sodass ich gar nicht weiß, ob es im Koran oder in anderen heiligen Schriften tatsächlich auch diese Schlangenbilder gibt. Also ich gehe mal davon aus, die wird es da auch geben. Aber ich musste tatsächlich dann denken, also die Schlange ist ja ganz klassisch. Also wenn, also in der christlichen Mythologie oder Religion ist ja die Schlange, gibt es ja viele Varianten von Schlangen, nicht zuletzt die aus dem Paradies. Mhm. Also grundsätzlich hat die Schlange eigentlich keine so gute Rolle meistens.
Außer es ist eine Viper, nämlich die Viper 2 zum Beispiel, in der Apollo hier erfolgreich den Angriff auf die Zylonen leitet.
Die Frage ist auch diese 2 und 10, dann zufällig eben auch mit der Menge der Vipern, die dann geflogen sind, in diesem Angriff halt übereinstimmt.
Ja.
Aber wir wissen ja zum Beispiel auch nicht, ich habe zum Beispiel gedacht, nach der Szene von Roslin, das könnten durchaus 10 Schlangen gewesen sein, weil es war ja eine Menge von Schlangen auf einem Haufen. Aber waren es am Anfang irgendwo 2? Da musste ich auch kurz irgendwie,
es war mehr als 2.
Es wäre möglich gewesen, aber genau. Ja, man denkt natürlich als erstes, das war mein erster Gedanke, dass sie Halluzinationen aufgrund ihrer Medikamente hat.
Mhm.
Und jetzt hattest du aber, glaube ich, auch gesagt, es könnte ja zum Beispiel aber auch am Kamala liegen, an diesem Kraut.
Ja.
Wobei wir ja gar nicht wissen, ob sie das überhaupt nimmt, weil sie hat gesagt, sie sucht es zwar und man solle doch bitte nachfragen, ob auf den anderen Schiffen jemand das hat, aber ob das jetzt wirklich ihr zur Verfügung steht, wissen wir gar nicht.
Nee, wissen wir nicht. Es gibt ja immer so einen kurzen Recap vor jeder Folge und der verweist so ein bisschen darauf. Das ist auch der einzige Indikator für mich dafür, dass es eben wirklich so ein Nebeneffekt des Kamala ist, weil wir eben in diesem kurzen Recap die Szene zwischen ihr und dem Arzt, wo sie eben sagt, ihrem Arzt gegenüber, ich möchte gerne diese Kamala so als alternative Medizin ausprobieren. Und ich dachte, okay, Heißt das hier, die Serienmacher verweisen direkt darauf, dass es damit zusammenhängt oder wollen uns damit auf eine falsche Fährte locken? Ich sage dazu nichts weiter, aber es wird eben erwähnt im Recap. Und,
also sagen wir mal deswegen. So, es gibt ja da draußen auch zynische Zungen, die sagen, diese ganzen Halluzinationen, Propheten und der ganze Kram waren im Grunde alles nur Drogennebeneffekte.
Ja.
Also
das war übrigens auch schon im antiken Griechenland, also im Orakel von Delphi, diese Priesterin, die Pythia,
die
hat diesen Rauch inhaliert und dann eben diese genau. Vorhersagen getroffen. Ich finde das ja auch.
Ja, es ist schon sehr spannend. Also
eigentlich ein schönes Amt, das man da so innehaben kann, muss ich sagen. Gibt wahrscheinlich Schlechteres.
Was ich natürlich nicht weiß, ist, das müsste man recherchieren, wie die durchschnittliche Lebenszeit eines solchen Orakels war, weil ich glaube, das war nicht so hoch. Die Frage ist, ob es jetzt am Rauch lag oder an der Position. Aber
was für ein cooler Job, muss ich mal sagen. Du bist auf den ganzen Tag high und Leute kommen zu dir, haben größtmöglichen Respekt und du sitzt da so, Leute, ey, hört auf meine Worte.
10 und 7 Schlangen, ey. Ja, sehr schön.
Schon ein cooles Abend, ja. Nicht schlecht.
Mich wundert ein bisschen, dass Roslyn zu der Priesterin gegangen ist, hinterher auch nicht zu ihrem Arzt.
Okay. Dann, wunere dich mal.
Okay, ich wundere mich mal. Ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen so, hä? Aber natürlich fand ich hier dann die Aussage der Priesterin sehr spannend, weil ja im Grunde durch dieses Detail des sterbenden Anführers im Grunde bestätigt wird, dass es sein muss.
Ja.
Also das heißt, es ist quasi, also hier wird ein Detail dann plötzlich preisgegeben von der Priesterin, das sie eigentlich nicht wissen kann, aber das trotzdem wie die Faust aufs Auge auf Roslyn passt, sodass wir dann natürlich als Zuschauer denken, oh, sie muss es sein. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht, ja. Also das ist natürlich, wird uns nahegelegt.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr spannend. Und dann ist die Frage, wenn sie diejenige ist, die hier als die Oberanführerin in der Prophezeiung eben also dargestellt wird, finde ich übrigens sehr spannend, weil wenn wir dann wieder den Vergleich nehmen zu, da muss ich ja immer dran denken, zu, ich will immer Noah sagen, es ist nicht Noah, war die Arche Noah.
Moses?
Moses, danke. Ja. Wenn wir dann wieder den Vergleich nehmen zu Moses, dann wäre sie Moses und gar nicht Adama, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, Adama ist Moses. Das ist ja schon sehr spannend, finde ich, hier der Rollenwechsel.
Ja.
Interessant.
Ja, wir werden sehen, was daraus wird. Diese ganze Mythologie, die wir in Teil ja auch erzählt bekommen von der Priesterin, wird am Ende ja noch ergänzt von Six im Gespräch mit Bolter, um da mal ein bisschen vorwegzugreifen. Aber ich glaube, das schließt hier gerade ganz gut an und passt hier gerade ganz gut rein. Nämlich insofern, dass diese Geschichte mehr oder weniger ja auch dann Bolter erzählt wird von Six und dann noch ergänzt wird am Ende um, ja, und dann kommt es am Ende zu einer Art, wie soll man das nennen, Konfrontation oder Schlacht am Ende dieser Geschichte. Also die Priesterin führt quasi die Menschen ins gelobte Land, um jetzt mal hier bei der Moses-Parallele zu bleiben. Und am Ende kommt es aber eben zu einem Encounter oder einer Konfrontation, sagt sie.
Mhm.
Mal gucken.
Ja, und sie reden ja davon, also das gelobte Land in dem Fall wird ja auch konkretisiert. Sie sagen nämlich zum Geburtsort der Menschheit.
Ja.
Und ist der Geburtsort der Menschheit nicht die Erde? Das ist ja dann quasi, und da sind sie ja schon hin unterwegs. Also hier fängt es ja an, dass dann Parallelen entstehen und man sich denkt, oh, das könnte irgendwie passen. Was mich ein bisschen wundert ist, also hier werden ja dann wieder, aber das ist ja oft im echten Leben auch so, Versatzteile von Mythologien irgendwie zusammengezogen oder durcheinander geschmissen, weil eigentlich, also die Religion, an die Zylonen glauben, die glauben ja an einen Gott und diese Prophezeiung wird hier von den Zylonen auf ihren einen Gott übernommen.
Mhm.
Während die gleiche Prophezeiung doch im Glauben der Priesterin doch eigentlich die Prophezeiung ist, die vielen Göttern zugeordnet wird, oder?
Ja.
Sehe ich das richtig?
Ja.
Genau. Das heißt, wir haben hier offensichtlich das gleiche überlieferte Versatzstück an Mythologie oder an Glaube oder an Vorhersage, das aber dann halt jeweils von der entsprechenden Religion oder vom entsprechenden Glaubensgruppe für sich vereinnahmt und umgemünzt wird sozusagen.
Ja.
Deswegen fand ich es ganz spannend, dass die Zylonen quasi die gleichen Dinge glauben, aber eben da den einen Gott vorsetzen. Und dann natürlich auch wieder die Frage, wie viel davon kommt halt von den ursprünglichen Menschen? Weil sie sind ja von Menschen kreiert.
Ja, klar.
Ja.
Auch wiederum eine ganz klar eindeutige, nicht schwer zu dechiffrierende Parallele zu unserer Lebenswelt. Ne? Das Christentum entwickelt sich aus dem Judentum, der Islam wiederum aus dem Christentum. Ja. Also sagen wir so, was die Erzählung, die Historie betrifft, die Mythologie. Und hier eben auch, jeder nimmt sich quasi so aus dem Gemischtwarenladen religiöser Figuren und Aspekte und Glaubenswege eben das, was gerade, also ich bin, das ist jetzt sehr respektlos, klingt das, also ich bin da total vom Glauben abgefallen, deswegen klingt das bei mir immer super respektlos. Ich meine es aber gar nicht so, jeder nimmt sich so, was er oder sie gerade braucht, aber so ist es ja nicht, das hat ja alles schon Hand und Fuß, zumindest in den Köpfen und Herzen.
Das ist aber trotzdem spannend, weil, bisher bin ich ja davon ausgegangen, dass die Religionen, die Zylonen glauben, doch elementar eine andere ist als die, ja, an die die restlichen Menschen glauben.
Ja,
und
ja,
hier ist es ja nicht der Fall. Also hier ist es ja identisch, nur die Spitze quasi wird einmal geändert sozusagen.
Ich weiß nicht, ob Six daran glaubt oder ob sie einfach nur davon berichtet, also von dem, was sie weiß. Also sie sagt ja nicht,
dass es... Ja, weil ich hatte es doch so verstanden, sie nimmt ja diese Prophezeiung, dass es sich dann erfüllt hat, ja, als Bestätigung dafür, dass es den einen Gott gibt. Während, also das ist ja auch das, was man ja macht in der Religion. Also wenn sich dann Dinge erfüllen oder passen, dann nimmt man das als Bestätigung. Und sowohl Six nimmt es als Bestätigung und das führt ja dann dazu, dass Bolter denkt, er sei quasi der neue Prophet, nämlich... Der Sprachrohr Gottes, die Hand Gottes. Und auf der anderen Seite aber die Priesterin, die das zwar jetzt noch nicht weiß, weil Roslyn bestätigte ja nichts.
Stimmt,
aber, ja. Aber die das ja auch als Beweis dafür nimmt.
Stimmt, ja. Also diese Geschichte oder diese Figur der Pythia scheint wohl und ihr Weg scheint wohl auch in beiden religiösen Glaubensrichtungen da ihren Platz zu haben. Hast du absolut richtig. Ja. Ich nehme alles zurück. Aber wollte jetzt zu sagen, eben hier in diesem Serienkosmos ist nicht die Erde die Wiege der Menschheit, sondern eben Kobol. Das ist aber auch so ein Punkt, auf den wir dann noch andermal zu sprechen kommen. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, da steckt eine Menge drin. Also kann man sich schon den Kopf darüber zerbrechen oder eben nicht.
Das ist nämlich das, was ich meinte mit, da steckt dann vielleicht doch ein bisschen mehr drin, als man denkt. Aber das ist natürlich immer, wenn es um Mythologie geht, um den ganzen religiösen Hintergrund, wenn das jetzt schon so anfängt, ich will gar nicht wissen, wenn es noch komplizierter wird und verwickelter, hinten raus, dann sitze ich wahrscheinlich nur noch hier und sage, okay, ich habe also folgende Fragen.
Ich finde, sie schaffen es ja ganz gut und dann nehme ich auch gleich mal so ein bisschen, schicke ich auch gleich mal meine Gefühle voraus zu dieser Folge. Die sind nämlich sehr, sehr positiv. Ich mag die wirklich extrem gerne. Also die verursacht bei mir, bei jedem Wiedersehen, ein regelrechtes Hochgefühl. Nicht nur deswegen, aber auch, weil ich glaube, sie schaffen hier ganz gut den Brückenschlag oder so die Ausgewogenheit zwischen diesen eher profunden Gedanken, Denkanstößen, religiösen Denkweisen, moralisch-ethischen Fragen, die sie immer wieder aufwerfen und eben einfach nur guter, actionreicher Unterhaltung, die eben den Großteil dieser Folge einnimmt. Und es gibt eben beides.
Okay, wenn wir zu diesem Handlungsstrang jetzt gleich mit der Action kommen, habe ich eine Frage und es ist immer wieder eine von diesen, bin ich einfach nur zu doof und habe das Detail verpasst, Fragen oder erklären Sie das wirklich nicht?
Bevor ich es vergesse, warst du eigentlich enttäuscht angesichts des Episodentitels, zu dem du ja sagtest, ach cool, wenn es so um religiöse Dinge geht, dann bin ich ja immer ganz heiß darauf, als sich dann am Ende herausstellt, The Hand of God ist Gaius Bolter.
Ja, ehrlich gesagt war ich schon, also beides. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das ist so ein bisschen, also ich hätte mir mehr erwartet, aber die Szene am Ende mit Gaius, die ist natürlich geil. Die ist wahnsinnig gut gespielt. Also der, wie der da so irgendwie also gegen die Balkonglaslehne irgendwie sich lehnt, in diesem Bademantel mit dieser offenen Brust, weißt du, und dann sich so ganz, ganz irgendwie genüsslich und dann irgendwie so diesen Größenwahn auslebt, mit dem Gesicht auch noch gen Himmel, die Kamera von oben runter, auch mit diesem ganz, es ist ganz hell alles, mit diesem Himmel im Hintergrund und so, also da wird auch mit diesem Lichteffekt gespielt und so und dann eben die Kamera so von oben und er so dann so, ich bin die Hand Gottes oder weißt du so und ich so, oh mein Gott, also diese Szene war halt einfach richtig geil, das hat es dann wieder besser gemacht, aber die eigentliche Offenbarung, also und das ist die Frage eben für mich auch, mit der ich hier am Ende stehen gelassen werde, natürlich sehe ich jetzt buchstäblich, das ist das, was uns wirklich, wie sagt man, so direkt vor Augen geschoben wird, dass er der Prophet, der neue Prophet, der Hand Gottes, was auch immer ist.
Ja.
Aber ich finde, dass in dieser Folge es durchaus die Interpretation gibt, dass auch andere Figuren hier als Propheten oder Hand Gottes gesehen werden können. Und nicht nur Bolter, aber Bolter ist der Einzige, für den es uns ausgesprochen wird. Aber ich finde zum Beispiel auch Roslyn oder vielleicht sogar, also Roslyn auf jeden Fall. Und ich weiß auch immer noch nicht so genau, welche Rolle Starbuck und oder Leaf Adama vielleicht sogar auch spielen. Aber zumindest Roslyn wäre noch für mich jemand im Rennen.
Ah, okay. Sag mal so, Bolter ist die einzige Figur, die so den Geschicke der Menschheit oder der Flotte lenken kann, ohne dass es dafür eine weltliche Erklärung gibt. Bei allen anderen ist es ja so, dass die Entscheidung, die sie treffen, basiert auf ihrer militärischen, taktischen Expertise, politischen Expertise. Das sind Erfahrungsschätze, aus denen sie schöpfen können und eben vielen Berater und Beraterinnen um sie herum, die sie eben da entsprechend unterstützen. Bei Bolter ist es ja wirklich so, das kommt alles, sagt man das so, aus der Lameng? Das kommt einfach von irgendwo her.
Ja, also, ja aber das ist eben die Frage, weil er sagt ja selber, bevor er dann in diesen Größenwahn verfällt, sagt er ja selber, also weil anders andersrum. Six sagt ja zu ihm, oh, Gott hat dich gelenkt. Ja. Also Gott hat mich nicht gelenkt, ich habe einfach nur wirklich geraten. Das war wirklich total random irgendwie und hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, sondern ich habe einfach mal gesagt, ja, hier. Und dann hat sie gesagt, oh, man weiß aber nie, also Gottes, was Gott irgendwie lenkt und wie er dir vielleicht subtil irgendwie Nachrichten schickt und so. Ja. Also ich meine, wenn wir danach gehen, sind wir alle irgendwie, können wir uns alle schön reden, dass wir, keine Ahnung, die neuen Propheten sind. Also ich meine, das ist ja wirklich ein bisschen sehr an den Hahn herbeigezogen. Und ich dachte mir nämlich auch am Ende, als er dann so wirklich in seinem Größenwahn aufgegangen ist, dachte ich noch so, geil, ihre Indoktrinierung hat irgendwie funktioniert. Also dieses Ständige auch, sie ist ja ständig da und es ist und versucht ihn quasi auf ihre Seite zu ziehen und dieses permanente ihm erscheinen und ihn überzeugen, selbst wenn er, wo er am Anfang noch skeptisch war, verliert er jetzt einfach diese Widerstände. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so eine Ermüdungserscheinung auch, dass er jetzt plötzlich ihr auf den Leim geht, so ein bisschen. Und das ist schon so eine Art Indoktrination.
Ja, natürlich, klar.
Ja, das scheint jetzt anzufangen zu funktionieren.
Ich wollte eigentlich auch nur argumentieren, also dafür argumentieren, warum eben Bolter der Einzige ist, der sich im Moment so quasi
Prophet. Ja, aber also, das ist ja die Frage. Also das ist ja keine Absicht eben. Oder ist es doch Absicht? Weil ich sehe es nicht als Absicht. Ich sehe es tatsächlich als irgendwie Zufallstreffer. Und deswegen finde ich, kann man auch gar nicht sagen, er leitet das Geschick irgendwie, weil er hat ja da keine, also...
Ja, halb. Er weiß nicht, warum er die Entscheidung trifft und ist ja selber auch immer noch am Zweifel. Er ist ja ein Zweifel, obwohl er jetzt vordergründig behauptet, zumindest gegenüber Six, er glaube an den einen zylonischen Gott und habe diesen Polytheismus abgeschworen. Andererseits ist er, glaube ich, natürlich merkt man ja an keiner Stelle irgendwie wirklich davon überzeugt, dass er wirklich das Dinge tut, die ihm so dieser eine Gott befiehlt oder wo er ihn steuert, weil er glaubt ja selber nicht daran. Aber Six ist ganz gut darin, so mein Verständnis, ihm davon überzeugen zu machen, dass er wirklich göttliche Kräfte in sich habe.
Ja, und für ihn ist natürlich, jetzt finde ich aber auch tatsächlich, ist es einfacher umzuschwenken, weil er ja offensichtlich nicht stark religiös ist. Also ich weiß nicht, ob er Atheist ist, aber er ist zumindest nicht stark religiös. Er sagt ja auch, das letzte Mal, als er von diesen als er die Prophezeiung irgendwie gelesen hat, war in der 6. Klasse. Also wie viele Jahrzehnte ist das bitte schön her?
Nein, der war Atheist. Und, es gibt diesen ganzen Monolog, wo er sagte, irgendwie Glaube ist etwas für die Dummen und blablabla. Und dann verschwindet Six aus seinem Kopf.
Genau. Ja. Aber dann ist es für ihn aber auch einfacher, vielleicht umzuschwenken, als für jemanden, der wirklich gläubig ist und dann plötzlich sein ganzes Glaubenssystem umändern muss. Weißt du? Bei ihm wird quasi nur eine Lücke gefüllt, die da ist. Während andere halt schon was da haben und dann da erstmal das entfernen müssen, was schon da ist, um dann das Neue da hin zu platzieren. Das ist, glaube ich, deutlich schwieriger.
Ich finde den Gedanken sehr gut, tatsächlich das mit der Lücke füllen. Das sind so Gedanken, die ich mir tatsächlich nicht gemacht habe bisher. Aber tatsächlich, vielleicht ist das wirklich einfacher, als einen bestehenden Glauben zu ändern oder komplett umzukehren. Und stattdessen einfach zu sagen, da war vorher nichts und jetzt ist da eben was.
Du kannst natürlich auch genau umgekehrt du kannst natürlich theoretisch umgekehrt argumentieren und sagen, wenn jemand grundsätzlich gläubig ist, dann ist der Umschwung zu einer anderen Gläubigkeit nicht so weit, weil du hast grundsätzlich den Glauben an etwas, was du nicht siehst, der ist grundsätzlich da.
Ja.
Und also weißt du, man könnte auch so argumentieren, aber ich finde eigentlich, wenn so eine Lücke da ist, ist mein Verständnis, es ist einfacher.
Ja. Ich denke
aber nichtsdestotrotz, also jetzt haben wir halt Bolter und wie gesagt, er ist irgendwie der neue Prophet, finde ich schon großartig. Und wie gesagt, die Szene war super, allein dafür hat sich diese ganze Folge gelohnt. Und das war für mich auch so ein bisschen so ein Highlight. Es passt sehr gut auch zu der Figur und zu dem Ganzen. Der legt ja sowieso schon grundsätzlich einen Größenwahn an den Tag. Und jetzt ist es eben auch noch religiös unterfüttert.
Ja. Es gibt auf jeden Fall wieder jede Menge Zylon-Action. Davon hatten wir ja ein bisschen Pause, zumindest was die Kampfschiffe und die Centurions so betrifft in den letzten Folgen. Das liegt aber auch daran, dass man einfach ein bisschen Budget sparen musste für die Effekte. Darüber redet auch Ron Moore relativ ausführlich in seinem Podcast-Kommentar, dass er eben sagte auch, das kommt nicht von ungefähr, dass wir eher so Kammerspiele hatten in den 3-4 Episoden davor, weil wir haben nicht unendlich viel Budget für Effekte. Und wenn wir eben mal so eine visuell effektreiche Episode haben wie diese hier, das können wir nicht jede Woche machen. Zudem hatte eben auch keinen Bock, jede Woche irgendwelche Zylon-Action zu machen. Er meinte, das hätte ihn schon, dieser ganze Sache mit den Borg, so in Star Trek-Zeit auch schon seine Geduld teilweise überstrapaziert und dieses gesamten Staff, der eben im Writers Room saß, weil sie gesagt haben, wir können nicht alle 3 Wochen zu den Borg zurückkehren, so als die Go-To-Lösung, wenn uns mal wieder keine gute Story einfällt. Diese Serie sollte, also damals Star Trek, jetzt Battlestar, mehr zu bieten haben, als das eben der Top-Feind jetzt irgendwie jede zweite Woche angreift. Also es geht nicht und sie haben eh nicht das Budget dafür. Das ist also ein Problem, was sich selber löst. Der Episodentitel The Hand of God, kurz vorweggeschickt, ist eben auch ein Verweis auf die alte Battlestar-Serie. Das ist der Episodentitel der allerletzten Folge vom Battlestar Classic. Und Tullium, also Fuel, tatsächlich ein fossiler Brennstoff, den gab es auch schon in der alten Serie. Und er meinte auch, dass sein Aspekt, der ihm gut gefallen habe. Also anders als diese Materie, Antimaterie, Antriebspower in Star Trek, die eben irgendwie wissenschaftlich erklärbar ist, wenn man denn möchte, aber nicht wirklich greifbar, haben wir hier eben ganz klassisch fossilen Brennstoff in großen Tanks, die man da reinfüllt und dann, womit die Schiffe eben angetrieben werden. Und er meint, das macht eben auch die Serie so realitätsnah und bodenständig. Und das fand er cool. Er bezeichnet das hier als seine Big Mac-Episode, weil er meinte, das hat nicht wahnsinnig viel wertvolle Nährwerte, aber es ist verdammt gute Unterhaltung und das muss auch ab und zu mal sein. Und
ich wollte nur sagen, mir haben die Effekte hier gut gefallen. Ich war sehr überrascht davon, dass sie nicht irgendwie extrem veraltet oder so wirkt. Ich meine, man hat natürlich gesehen, dass es Effekte waren. Ja. Aber gerade auch so dieses Close-up, als dann Lee mit seinem Flugzeug da, also an der Oberfläche quasi rumschwebt und dann so rüberfliegt und so weiter. Das fand ich, sah super aus. Da war ich wirklich positiv überrascht.
Das war tatsächlich, also dafür haben sie gespart.
Ja, also dafür hat sich das gelohnt. Und und dann, ich hatte noch ein paar Sachen, während du, jetzt muss ich gerade überlegen, was hatte ich denn noch alles? Ach so, dann wollte ich noch sagen.
Wir kommen ja doch zu dem Handlungsstrang.
Ja, ich wollte noch sagen, ich weiß, dass es damit gar nichts zu tun hat, aber immer wenn ich die Hand Gottes höre, muss ich an Maradona denken. Das macht mich gerade wahnsinnig.
Natürlich, stimmt.
Ja, natürlich.
Stimmt, ja. Er hat ja die Hand Gottes, ja.
Ja, naja, und also, aber die Effekte wollte ich auch nochmal unterstreichen, das fand ich sehr, war ich wirklich sehr positiv überrascht. Ja, ich weiß nicht, soll ich meine Frage jetzt einfach mal stellen? Wobei, wir sind ja nicht so richtig beim Handlungsstrang, aber...
Ich weiß nicht, ob er, ja, okay, wenn jetzt auf die Handlung einzahlt, warte kurz, wenn du sagst, unabhängig von dem, was wir da sehen, habe ich noch eine Frage, dann schieß los, würde ich sagen.
Nein, es ist nicht unabhängig von dem, was wir da sehen. Dann lass uns weitermachen.
Dann
schneide ich es einfach raus.
Nein, ich schneide das nicht raus. Ich schicke nur noch eine Sache vorweg, nämlich, dass tatsächlich diese Folge für einen Emmy nominiert war für die visuellen Effekte. Und da muss man eben auch mal Gary Hutzler, den Visual Effect Supervisor, namentlich und lobend erwähnen, der hier die Geschicke leitet, schon wieder diese Phrase, Geschicke leiten, aber das eben auch schon damals bei TNG und Deep Space Nine gemacht hat, also da auch schon mit Ron Moore gearbeitet hat. Und ich glaube, Lost, der Pilotfilm von Lost, über den wir auch in Heim für Serien vor Jahren gesprochen haben, der war eben auch in einem Jahr nominiert und der hat am Ende den Emmy gewonnen. Nachvollziehbar, weil die Effekte sind in beiden, hier wie drüben auch ziemlich geil, aber das war so mit das Beste, was wir hier sehen und das, was man auch im Lost-Pilotfilm sieht, was eben so 2005 in Sachen Fernseheffekte möglich war. Und ich finde auch, die haben sich gut gehalten, ja. Ich habe dazu noch ein, zwei Worte zu sagen, aber erstmal lese ich den Handlungsstrang vor, damit du deine Frage loswerden kannst. Und zwar an Bord der Galactica und darüber hinaus. Die Galactica entdeckt ein Vorkommen fossiler Brennstoff auf einem von Zylon besetzten Meteoriten. Unter der strategischen Leitung von Kara, also Starbuck, greift die Adama, also Apollo, die Zylon-Basis mit Hilfe einer List an. Das Galactica-Kampfgeschwader kann den feindlichen Stützpunkt zerstören und Gaius Borta ist überzeugter denn je, dass der zylonische Gott seine Geschicke lenkt. Da ist es wieder. So, genau, denn Borta ist es, der in letzter Konsequenz sagt, da müsst ihr drauf schießen, damit das Ding in die Luft fliegt und wir die Zylonenbasis zerstören. Und dann hat Six zuzischt, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede.
Mich wundert, also was war nochmal das Argument, warum sie Borta fragen?
Weil er Wissenschaftler ist und sich mit der Energiezufuhr von planetarischen Stützpunkten,
ich war mir nicht ganz sicher. Ich war nicht so, es ist einfach nur, weil er Wissenschaftler ist, okay.
Ja, er hat für das Verteidigungsministerium gearbeitet. Also er ist ja schon Wissenschaftler natürlich. In einem sehr spezifischen Kontext.
Aber mehr
Kontext.
So auf der IT-Seite, oder? Also deswegen war ich so ein bisschen so, hä?
Ja. Ich glaube, sie haben niemand Besseren tatsächlich. Ja. Also sie haben ihn eben dazu bestimmt, irgendwann in der Miniserie oder im in 33, in der ersten regulären Folge. Und jetzt ist eben mitgehangen, mitgefangen. Jetzt müssen sie eben immer zu ihm gehen, wenn sie irgendwas wollen. Ja. Sie schreiben
genau,
etwas sehr
und
viel
es wird ja nicht nur eher für taktischen Hinweis hinzugezogen, sondern vor allen Dingen auch Starbuck, die ja, also Adama, also Commander Adama scheint ja wohl doch sehr, also er scheint ja große Stücke auf sie zu halten. Ja. Hier dann auch die Frage wieder, hier haben wir so leichte Konkurrenz zwischen Starbuck und Lee Adama.
Ja.
Im Sinne von, wen hat Papa lieber?
Ja.
Wobei, ja. Und aber Starbucks ist offensichtlich diejenige, die er für taktisch sinnvoller, also wie gesagt, man gebildeter hält.
Ja.
Weil er fragt ja sie, wie würde sie das, also andersrum, er fragt sie eigentlich gar nicht, sondern sie mischt sich ja ein erstmal. Also sie ist anwesend.
Ja.
Und dann haben sie ja eine Strategie und dann sagt sie, nee, alles Bullshit. Ganz ehrlich, wenn ich Teil wäre, wäre ich auch sauer.
Ja, ja.
Da kommt dann so ein dahergelaufener ein Newbie irgendwie an, ja, und will mir was erzählen, der ich hier schon seit 50 Jahren irgendwie Krieg geführt habe, weißt du? Also bitte.
Ich finde, also das, was wir am Ende kriegen, verursacht bei mir immer wieder ein absolutes Hochgefühl, weil ich glaube, so die letzten paar Minuten der Schlacht ist so auf jeder Ebene musikalisch, wie was die visuellen Effekte und Schauspiel und Dramaturgie betrifft, in jeder Hinsicht wirklich mega gut. Das gehört für mich so zu den 6, 7 emotionalsten Minuten in der gesamten ersten Staffel, weil ich kriege da noch richtig Gänsehaut und ich gehe da richtig, richtig mit.
Das kann ich verstehen, ich fand es auch unterhaltsam. Mhm.
Aber der Weg dahin ist auch für mich so ein bisschen holprig, weil er eben darauf basiert, dass wir als Publikum ausgeschlossen werden von bestimmtem Wissen, aber eben auch andere entscheidende Kräfte in der Serie, zum Beispiel jemand wie Colonel Ty und so oder Laura Roslin, ausgeschlossen werden von bestimmten strategischen Moves.
Ja.
Und nachher damit argumentiert wird so von wegen, ja, wir hätten das nicht so durchziehen können, wenn ihr alle Bescheid gewusst hättet. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
Also ich meine, das fand ich nämlich auch echt ein Problem. Hm. Also wenn kein anderer Bescheid weiß, dann aber doch bitte Roslin. Ich meine, hallo, die ist die Präsidentin. Wollt ihr mich veräppeln?
Vielleicht ist sie auch zu lohnen.
Ja, naja gut, wenn es danach ginge.
Ja, genau, könnte jeder sagen.
Ja, aber das fand ich tatsächlich auch ein Problem, das stimmt. Also und ja, also na, auf jeden Fall ist es ja dann so, sie haben ja dann eine Strategie, wo Starbuck auch geholfen hat, wunderbar. Und dann ist aber natürlich, sie will natürlich alles machen. Sie möchte wieder als Pilotin arbeiten und das auch an sich reißen. Da haben wir natürlich aber diese typischen Control-Freaks auch, weil die Adamas, also sowohl Sohn als auch Vater, sind beide auch so Control-Freaks. Hm. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, die man haben muss als Pilot, dass man eben denkt, man ist immer der Beste. Auch so ein bisschen so eine Hybris quasi.
Mhm.
Und man merkt ja dann tatsächlich, dass sie körperlich einfach noch nicht fit genug ist. Und das aber auch nur, nachdem eben Commander Adama sie, prüft. Also zur Rede stellt, wie auch immer. Also sie schafft es halt nicht, rein körperlich nicht, alleine schon die Aufgabe zu erfüllen, das Gewicht auf dem Bein zu halten, auf dem noch heilenden. Und,
und
wenn sie halt körperlich
von,
einfach nicht in der Lage ist, dann gibt es auch nicht, dass sie den stärksten Geist hat, weißt du?
Ja, ja.
Und deswegen ist dann Lee derjenige, der rausgeschickt wird. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ganz am Anfang, als Lee uns präsentiert wird, ist es ja eine Überraschung, also er taucht da ja auf und alle so, oh mein Gott, der Lee Adama, der beste, größte, überhaupt tollste Pilot in unserer Flotte ever.
Ja.
Und den gleichen Ruf als Starbuck ja nicht. Ich meine, sie hat einen guten Ruf als Pilotin, aber als Lee uns, wie gesagt, präsentiert wird, hat er ja wirklich einen Ruf wie Donnerhall.
Du meinst und damals in der Miniserie? Oder?
Ja, ich weiß nicht mal, wo das erste Mal, es muss die Miniserie gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Und ich frage mich halt, woher hier jetzt plötzlich diese Umwendung kommt, dass Starbuck die so viel bessere Pilotin ist, weil ich hatte immer den Eindruck eigentlich, dass Lee Adama ungefragt der beste Pilot an Bord ist.
Ach so, ja, okay.
War so ein bisschen, fand es ein bisschen überraschend.
Ja, ja, okay, nee, ja. Er ist aber eben auch, er ist eben nicht nur ein Top-Pilot und ich weiß nicht, ob man da, ob es da, ja gut, da gibt es einen bestimmten Konkurrenzkampf, wenn der auch manchmal unausgesprochen bleibt, aber er ist natürlich auch der Sohn von Commander Adama, von daher ist immer so ein bisschen der Ruf von,
es
stinkt immer so ein bisschen genau nach Vetternwirtschaft oder Sohneswirtschaft, wie auch immer. Bevorteilung, Übervorteilung. Hm. Und er hat natürlich auch den höheren militärischen Rang als Starbuck. Das heißt, er steht mehr im nicht in der Öffentlichkeit. Er ist der Befehlshaber von mehr Menschen, als es eben Starbuck ist. Und ich glaube, deswegen ist er vordergründig schon so, dass der heißeste Scheiß in der Flotte. Aber intern, also unter sich, wissen zumindest Lee und Kara sehr wohl, dass sie mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser ist als er.
Ja, und ich meine, wir sehen es ja hier dann, also er führt ja dann Gott sei Dank auch alles problemlos mehr oder minder aus.
Mhm.
Und dann haben sie ja auch am Ende dieses wir stoßen an, was ich übrigens lustig fand mit Wein.
Aha.
What the fuck? Aber wahrscheinlich haben die keinen anderen Alkohol da. Also ich dachte so, erst habe ich gedacht, das wäre so eine spezielle Flasche und so. Dann so, nee, es war Weißwein. Dann dachte ich, es ist aber auch sehr unspektakulär. Also so ein bisschen so, what?
Ich dachte, es sei ein Schaumwein gewesen.
Ja,
so ein Prosecco oder sowas.
Auf jeden Fall haben sie dann eben angestoßen, angestoßen und Starbuck hat ihm ja ihre letzte, ich glaube, ihre letzte Zigarre doch gegeben.
Ja.
Wir haben doch irgendwo vor 2, 3 Folgen hieß es doch, sie hatte noch eine.
Dama habe nur noch eine, hat ja Starbuck gegeben. Sie hat sie offenbar nicht geraucht und es gibt sie.
Genau, und hat sie jetzt ihm gegeben, als großen Sieg. Und wir brauchten diese Szene natürlich aber auch, weil er muss ja noch was mit dem Feuerzeug machen, das er von Papa gekriegt hat. Damit hat er halt jetzt natürlich die Zigarre angezündet und dann natürlich ganz, wie sagt man, symbolträchtig dem Vater das Feuerzeug zurückgeschmissen, das er ihm ja vorher in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Sohn gegeben hat, als eine Art Glücksbringer. Mhm. Und offensichtlich ist es ja das alte Feuerzeug seines eigenen Vaters, also des Opas von Lee. Oder ist es, oder seines Großvaters, nicht?
Ja, seines Großvaters, oder? Ja. Joseph Adama heißt der, glaube ich, ja. Mhm.
Genau, also der Großvater von Lee, genau. Und da fand ich aber auch interessant, also du hast natürlich so diesen innigen Vater-Sohn-Moment. Also ich fand ihn recht versöhnlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem jetzt mal alles ausgesprochen ist und die Geschichte um den Bruder aufgerollt wurde und jetzt jeder auch alles weiß und es da keine Geheimnisse mehr gibt. Vielleicht war das so der erste Schritt zur Heilung, den die Beziehung zwischen Lee und seinem Vater gebraucht hat.
Aber was heißt, ja genau, es ist definitiv versöhnlicher so stimmungsseitig zwischen den beiden als noch in der Miniserie. Und ich denke mal auch,
ja,
sie sind
oder
auf einem
auch
guten
als
Wege.
In der, wir haben ja auch die Szene gehabt am Anfang, wo Lee rausrutscht, dass Starbuck ja
Mitschuld habe am Tod des Bruders, ja.
Und da war ja aber vorher schon die ganze Stimmung wahnsinnig aggressiv aufgeladen.
Nee, es bessert sich. Es wird besser tatsächlich.
Ja, und auf jeden Fall, das war eine sehr schöne Szene. Und dann hat er ja eben dieses Feuerzeug bekommen. Da war ja dann auch noch die Gravur drauf mit dem Namen des Vaters. Und was ich hier sehr bezeichnend fand, war, also klar, wir hatten klassisches Bonding. Zuerst mal über die Schiene Pilot, weil beide sind ja Piloten.
Ja.
Und der Vater dann ja auch so, ja, ich weiß auch, wie das war. Ich konnte auch nicht schlafen vor meinen Missionen und so weiter und so fort. Aber dann auch einfach ganz simpel. Und das passt wieder zu Commander Adama, als er sagte, ich bin ein schlechter Vater gewesen. Und ich dachte so, okay, wow. Das so einfach frank und frei zu sagen, so vor den Latz knallen und auch zuzugeben, weil das ist ja auch nicht einfach.
Ja.
Das passt aber auch wieder zu der Persönlichkeit von Adama, glaube ich, der dann auch eben Fehler zugeben kann. Und das fand ich sehr spannend. Und das war also eine große Versöhnung. Und ja, wir hatten da natürlich dann im Hintergrund am Anfang, als es dann so versöhnlich wurde, so diese flötenartige Melodie. Mhm. Es klang sehr irisch hier für Chlore irgendwie.
Ja.
Und das hat sich am Ende dann auch wiederholt in der Jubelfeierlichkeiten-Szene. Ja. Ich war ein bisschen, also, schöne Melodie, ja, definitiv.
Ja.
Aber ich bin so ein bisschen befremdet von der Tatsache, dass wir hier so eine heitere, irische Folklore haben in so einem Ambiente. Das passt für mich irgendwie nicht. Ich frage mich, ist das ein 90er-Jahre-Ding? Ist das einfach nur ein McGreery-Ding? Oder, ich weiß nicht, war irgendwie komisch.
Wir sind in den Nullerjahren, wir sind Mitte der Nullerjahre. Wir sind
ja,
in den
90er. Also es ist ein 2000er-Ding.
90er war Star Trek, war DS9,
ja,
war TNG.
Also ist es ein 2005er oder was Ding, oder?
Keine Ahnung. Ich kann mich doch keine Parallelen zu anderen Serien dieser Zeit ziehen, weil die sind sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel gerade an Lost denke, was wir gerade erwähnt haben, was zur selben Zeit rauskam wie Battlestar, da hat eben auch Michael Giacchino einen Score beigesteuert, der sehr, sehr viele wiedererkennbare und sehr, also der Score war immer hörbar. Es war nicht so dieser, um mal wieder auf Star Trek zurückzukommen, diese Art von Star Trek Score, wo man zumindest bei Track aus den 80er, 90er, Nuller Jahren sagen konnte, man nimmt den gar nicht wahr. Ich erinnere mich an keine einzige Melodie aus irgendeiner Star Trek TNG-Folge oder so. Die gab es einfach nicht.
Also aus
einer
Folge, ja, okay, gut. Außer vielleicht in The Inner Light oder so, aber das ist ja kein Score. Aber
und
verstehe.
Und hier ist er eben sehr front and center. Ich verstehe das auch. Ich habe mich jetzt auch beim Gucken gefragt, ob es dir gefallen würde. Ich mag das ja sehr. Ich mag das alles extrem. Aber ich habe eben auch viel, viel mehr Zeit. Über 100 Stunden Lebenszeit und wie gesagt, ich habe hier zwei von seinen Soundtrack-Alben auch im Regal steht von Bear McCreary zu den ersten beiden Staffeln. Sehr viel Zeit einfach damit verbracht und mich irgendwie das lieben gelernt. Ich mag das tatsächlich gerne und liebe das gar und habe es nie wirklich hinterfragt. Also bei mir löst das ganz viel aus. Passt es so wirklich zu dem, was wir da gesehen haben? Ich weiß es nicht. Ich mutmaße, Ron Moore hat McCreary auch dazu animiert, etwas zu komponieren, was sehr, sehr aufbrausend und emotional ist. Auch vordergründig emotional.
Ja.
Und ich finde, es trägt auch diese Szene sehr, sehr gut, weil die Gefühle sind sehr groß und ich zumindest habe sehr große Gefühle und ich finde, dazu passt dieser Score, weil ich muss, also ganz ehrlich, du wirst da nicht mitgehen können, einfach weil du noch nicht so viel Zeit mit der Serie verbracht hast und vielleicht auch die einfach nie so gerne mögen wirst, wie ich es tue, aber wenn Lee Adama da seinem Papa dieses Feuerzeug zuschmeißt und er nimmt es einfach und dreht sich um und geht, so in seiner typischen stoischen Art. Oder wenn Kara, also Starbuck, Rosalind in den Arm nimmt und diese beiden Frauen sich so umarmen, ich habe da echt Pipi in den Augen.
Ich kann das natürlich nicht verstehen, weil ich habe das bei anderen Serien, die ich halt einfach zu dem Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt habe und die dann einen so stark beeindrucken zu dem Zeitpunkt und das begleitet einen, das kann ich verstehen. Diese Erfahrung werde ich so natürlich nie haben.
Nee, es ist aber so eine betont düstere Serie auch und die nimmt sich auch so ernst, muss ich sagen, manchmal auf, ich möchte sagen, die Serie schadet sich damit selber, aber sie ist schon sehr verbissen ernst, so Momente der Leichtigkeit echt selten und das ist einfach so, war für mich einfach so eine Genugtuung hier in Episode 10, ich kann mir nur gut daran erinnern, als ich die zum ersten Mal geguckt habe, vor 17, 18 Jahren, einfach zu sehen, so, wow, diese Leute haben irgendwie auch mal wirklich Momente, denen sie sagen können, so, geil, ist echt gut gelaufen, jetzt geht's uns richtig gut und nicht so wie in der Folge von vor ein paar Wochen, wo es dann mal eine Feierlichkeit gibt da in der Bay und sofort da, die damit endet, dass 10 Leute ums Leben kommen. Also einfach nur mal sich freuen und sich freuen dürfen, ohne dass es negative Konsequenzen hat.
Ja, und die Kamera hat ja aber auch drauf gehalten. Also das war ja auch was, als Roslyn und Starbuck sich umarmt haben, da zoomte die Kamera auf die Hände von Roslyn, auf dem Rücken von Starbuck. Ich dachte kurz, also bei sowas bin ich immer kurz irritiert, weil ich immer denke, uns soll irgendwas Spezifisches gezeigt werden.
Jetzt kommen die zoologischen Krallen oder,
ja, es war so, vielleicht war es echt so, wie du gesagt hast, einfach nur so ein, sie knuddeln halt mal.
Nee, da wollte die Kamera gar nichts zeigen. Das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich das sage. Gut. Da ist nichts an ihren Fingern irgendwie Ring oder
ja,
der falsche
Nagellack. Ja, ich weiß nicht, ich war mir kurz ganz unsicher. Aber ich kann das verstehen. Also tatsächlich finde ich die Musik, also jetzt spezifisch hier in der Vater-Sohn-Szene, die sich ja dann auch wiederholt in der Folge, finde ich als Musik an sich gut. Das gefällt mir. Ich mag das ganz gerne, auch dieses irgendwelche Folklore mit ein bisschen so Pfeife und so. Ja. Finde ich cool. Aber tatsächlich hat mich das hier aus der Szene rausgerissen.
Ja, okay.
Also das fand ich ein bisschen schade, weil es kam mir übermäßig kitschig vor.
Ja.
Aber das kann natürlich sein.
Es ist mega kitschig, da gehe ich total mit dir.
Ja, schon, aber es kann natürlich auch sein, bin ich ja auch 20 Jahre weiter. Mhm. Also vielleicht hätte ich das 2005, 2006 oder was ein bisschen anders gesehen. Da war das ja auch so die Zeit. Wann war denn... Okay, ich habe gerade mal geguckt, wann Riverdance der ESC-Zwischenakt war, weil es war ja so eine Zeit lang mal so voll der Trend und so, weißt du? Aber das war 10 Jahre früher, also das kann ich leider nicht als Argument nehmen.
Bear McCreary war damals Mitte 20, ein sehr, sehr junger Komponist, noch ganz am Anfang seiner Karriere und ich glaube einfach, er wollte sich ausprobieren und Ron Moore hat die Möglichkeit auch befeuert, ihm gegeben, dass er sich ausprobieren kann. Ja. Es ist musikalisch, das werden wir noch sehen, wir haben noch viele, viele Folgen vor uns, rund 65. Du wirst sehen, es wird viele musikalische Momente noch geben in dieser Serie, die es so in anderen, nicht nur Genreserien, auch anderen generell TV-Serien nicht gegeben hätte. Also ich würde mal sagen, in 99 von 100. Also der Score, dass der immer wieder hier Front and Center ist, das wird dir noch einige Male begegnen hier. Das kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen. Hm. Ob sie dir immer gefällt, weiß ich nicht. Es ist eben auch eine Spielwiese. Und wir hatten ja jetzt erst kürzlich die Episode, in der eben Walter diese Oper hört und dann kommen da eben diese komisch italienischen Gesänge über die Natur der Zylonen. Und da wiederum hast du ja gesagt, das hat dir ganz gut gefallen. Also es wird viel rumprobiert und ich finde, in aller Regel sind das gelungene Experimente, aber ich kann auch komplett verstehen, wenn du sagst, boah, das ist einfach, da überlagert für dich vielleicht auch einfach, nicht nur ist es nicht deine Musik, da überlagert vielleicht auch einfach die Musik, die Bilder oder Emotionen zu sehr und das stimmt schon.
Ja, also genau, weil es ist nämlich, ich glaube, das, was hier halt das für mich dann wieder gut macht, ist, dass es einfach gut komponierte Musik ist. Ja. Wenn es jetzt dazu zusätzlich auch noch eine schlecht komponierte Musik wäre, dann wäre ich raus. Aber so kann ich sagen, okay, ist halt in der Szene jetzt nicht meins, aber funktioniert grundsätzlich als Score gut.
Ja. So. Ach, McCreary hat es ja auch ein bisschen subtiler, zum Beispiel die Musik, die er komponiert hat für die Szene zwischen Lee und Commander Adama, seinem Vater, und wo sie über das Feuerzeug sprechen. Und ich finde das auch super, diese Momente, den finde ich auch so heiß, mit dem ich hätte gerne mal Feuerzeug wieder. Weißt du, das ist nämlich ein gutes Feuerzeug. It's a good lighter.
Ja, diese Sturmfeuerzeuge sind schon irgendwie geil. Aber sie haben natürlich auch immer so ein bisschen, also Dritte Reich-Vibes, finde ich, aber okay.
Ja, oh Gott, naja. Ah, daran hätte ich nie gedacht. Okay.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nur, das ist so.
Ja, wir haben wieder einen kurzen Moment.
Mal einen schlechten Film gesehen. So, wir sind abgedriftet, genau.
Nee, ich wollte der Vollständigkeit halber erwähnen, wir sehen noch mal kurz wieder Galactica Boomer, nachdem wir letzte Folge gar nichts von ihr gesehen haben. Sie sitzt hier im Bayer mit Crashdown in diesem Raptor und findet dann eben auch die Treibstoffreserven.
Wir sehen hier tatsächlich auch ein paar bekannte Gesichter in den Vipern und so weiter oder auch unter den Piloten, die dann auch leider draufgehen zum Teil. Also es war so ein bisschen so. Und vor allen Dingen auch am Anfang, also uns wird ja echt nochmal vor Augen geführt, bevor diese ganze Aktion losgeht, dass es einfach viel zu wenig Piloten gibt. Und selbst die, die jetzt neu ausgebildet werden, sind ja immer noch Jungspunde.
Ja.
Und man sieht ja dann auch eben, wenn dann Adama in den Raum reinkommt mit den Piloten, das ist halt schon alles sehr leer. Und dann kommt auch gleich die Szene mit der Frage, was schätzen wir, was wir an Verlusten haben werden?
Ja.
Und dann kommt halt die Antwort, sehr große Verluste. Ja. Und dann denke ich mir auch so, okay, fuck, ey. Also in der Situation möchte ich auch nicht stecken, aber natürlich wird uns da gezeigt, dass man als Leader oder als Anführerin eben die Dinge halt in Kauf nehmen muss. Das ist immer die Frage, was ist halt besser für das Wohl der vielen. Der klassische Star Trek, in jeder zweiten Star Trek-Episode, geht das Wohl der vielen über das Wohl des Einzelnen oder nicht.
Ja, ja. Es gibt Verluste. Ich finde es auch gut, dass uns eben die Serie regelmäßig daran erinnert, man hat nicht eine unendliche große Gruppe von Pilotinnen und Piloten, sondern eben wirklich nur diese 12. Das sind eben die 10 und 2, wenn du so willst, auch wenn man diese Parallele ziehen will zu dieser Weissagung, Prophezeiung, die in Vipers fliegen.
Die dann am Ende 2 waren, die fing noch als 3 an, oder? Da ist einer abgeschossen worden.
Chuckles heißt der Pilot, der abgeschossen wird, den ich bisher nie so wahrgenommen habe als eigene
Figur.
Doch,
in der Szene, wo doch dann ich hätte gesagt, was Bombe, aber
also die
Munition, genau, explodiert ist.
Ja.
Da war doch Chuckles auch dabei.
Ja, richtig. Also die haben alle echt sehr undankbare Namen, da wie Hotdog und Chuckles. Ich meine, so willst du nicht heißen, auch nicht als Rufname.
Ja.
Dessen Viper, wenn ich es richtig gedeutet habe, wird einfach so von irgendwelchen Geschosssplittern getroffen und die durchschlagen eben die Scheibe seiner, also sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Und ich finde überraschend, dass die Serie, die eigentlich immer so gar keine Zeit hat für irgendwas, für Sentimentalitäten, ihm diesen relativ prominenten Tod dann auch gewährt oder schenkt, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, weil sonst ist die Serie immer sehr, sehr betont unsentimental dabei. Also Menschen werden einfach abgeschossen, da heißt es Shit, wieder einer draufgegangen.
Mhm.
Und hier haben wir diesen Moment, dieses halbe Close-Up, diese halbe Nahaufnahme und wie er da sitzt und eben quasi dem Tod ins Auge blickt und so 5 Sekunden, bevor er dann stirbt, schon. Ich fand, das war schon so ein treffender Moment. Ich fand, das war sehr on point tatsächlich. Ja,
ich glaube, das haben wir hier in erster Linie deswegen bekommen, um uns nochmal die Fallhöhe deutlich zu machen.
Ja.
Die große Menge an Verlusten, die uns hier in Form von einem Schicksal oder 2, 3 Schicksalen gezeigt wird, damit wir da einfach noch mehr mitleiden.
Ja, ja.
Und deswegen ist hier, glaube ich, auch eine Person gewählt worden, die wir zwar jetzt noch nicht im Detail kennen, denen wir aber schon ein paar Mal begegnet sind und also es ist niemals kein No-Name gewesen sozusagen.
Ja.
Und es ist ja nicht nur Chuckle, der da abgeschossen wird, sondern die Pilotin, deren Namen ich natürlich jetzt auch nicht weiß, die da mit in dieser Konstellation geflogen ist, die stürzt ja dann quasi auch ab. Beziehungsweise da gab es, ich weiß gar nicht, was das war, elektrisches Fehl, also irgendwas mit Elektrizität, oder war es dann doch am Ende? Aber auf jeden Fall, die ist dann auch weg. Und dann dachte ich so, okay, und dann ist natürlich nur noch Lee Adama übrig am Ende.
Ja, dieser Frachter, der da der quasi, wo sich da dieser Container, dieser Frachtcontainer dann löst und da sind die ganzen Vipers drunter versteckt, ist wohl auch eine Parallele, eine Referenz an die alte Originalserie, wo man eben auch dieses Raumschiff des Öfteren sah. Wiederum so eine kleine Referenz von Ron Moore, der immer wieder auch insistiert, der sagt, es ist nicht so, dass ich die alte Serie nicht mag. Ich meine, wir tragen den Namen, weil er sagt, also auch als er diese Podcast-Kommentare aufgenommen hat, er hat zu dem Zeitpunkt seine Schaffens noch so viel Shit bekommen von den Fans der alten Serie, dass er immer wieder sagt, hier guckt mal, guckt euch das an, Leute, wir zollen der alten Serie schon Tribut. Es ist jetzt mitnichten so, dass ich alles kacke fand. Wie gesagt, die ganze Sache hier mit Tyllium und dem Raumfrachter-Design und so, ich habe das alles gerne übernommen. Wir erzählen bloß eine andere Geschichte. Das ist der Punkt. Aber gut, er ist immer sehr, sehr defensive und das ergibt sich dann auch wieder. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nur vom Mehrwert hier mein kleiner Kommentar für Menschen, die auch diese Podcasts regelmäßig hören.
Ist aber spannend, weil natürlich, wie war das mit dem eigenen Propheten, der im eigenen Land nichts gilt oder so? Also da muss erst eine gewisse Zeit ins Land gehen, bevor man es dann vielleicht zu schätzen weiß. Also es gibt ja, also die Leute, die ich getroffen habe, die die Serie kennen, also entweder kennen sie gar nicht, so wie ich, oder aber sie sind richtig große Fans. Ich habe noch keinen einzigen getroffen, der es gar nicht mochte. Also das ist immer wirklich die zwei Enden vom Spektrum.
Ja, ja.
Deswegen interessant, ja, dass es dann halt jetzt im Nachhinein doch so viele Hardcore-Fans gibt, mit denen vielleicht John Moore auch selbst zu dem Zeitpunkt, zu dem er das gemacht hat, nicht gerechnet hat.
Ich hoffe, du bist auch noch ein richtig harter Fan.
Bisher macht es echt viel Spaß. Also ich bin überrascht, wie gut das Ganze standhält.
Ja, diese Angriffsszene oder die Szene, in der Lee Dama mit seiner Viper durch die Tunnels da fliegt, ist auch eine Reminiszenz natürlich an Star Wars, beziehungsweise insbesondere Return of the Jedi, wovon Ron Moore ein großer Fan ist. Er meint, die Effekte gerade am Ende dann, wenn halt der Millennium Falke in den Todesstern fliegt, sind toll. Aber es hat ihn immer gestört, dass es absolut unnavigierbar sei, was der da macht. Und es ist natürlich einfach, das sieht toll aus, aber er meint natürlich, es ist komplett entrückt von jeder gelebten Realität. Also was der Millennium Falke da macht.
Und erzähl mir doch bitte nicht, dass das hier noch, dass das hier sei realistischer.
Nein, aber er meinte so, das sei wohl auch seine Ansage gewesen an den Visual Effect Supervisor Gary Hutzler. Sagte, mach mir ein Tunnel, wo Lee da mal durchfliegt, aber lass bitte noch rechts und links und oben und unten so viel Platz, dass das Ding auch so aussieht, als ob er da durchfliegen könnte. Und deswegen fliegt er eben auch relativ langsam dadurch. Also es sieht immer noch nach einem militärischen, nach einem Flugmanöver aus, das auch noch ein Mensch durchführen könnte und nicht so wie der Millennium Falke eben in Return of the Jedi. Ja. Wobei, also das ist jetzt auch kein, ich möchte jetzt auch kein Shade hier für Return of the Jedi. Alles
Nein,
gut.
Wir lieben Star Wars, also bitte. aber mich hat es tatsächlich
ja
weniger
Fantasy.
Mich hat es tatsächlich weniger an den Millennium Falcon Stunt erinnert, der aber, du hast natürlich recht, klar, ich musste tatsächlich an Luke denken, also gerade auch aus dem ersten Film, es wiederholt sich ja dann, aber wo er dann eben als einziger da dann in dieser Rille quasi in dieser Vertiefung langfliegt und ja dann diesen spezifischen Schuss absetzt, den, von dem wir dann später wissen, Spoiler, aber ich meine, Leute, wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen habt, dann ist es eure eigene Schuld, von dem wir ja später mitbekommen, dass der quasi durch die Macht manipuliert eben ja genau ins Schwarze getroffen hat.
Ja, ja.
Aber daran musste ich nämlich denken, das war meine erste Assoziation, aber natürlich hast du auch recht, klar, der Millennium Falcon und das Reinfliegen in den Todesstern, das ist natürlich auch so eine Referenz.
Es hat doch eigentlich keine Rolle gespielt. Also für mich spielt es keine Rolle. Ich habe mir diese Gedanken nie gemacht.
Aber weißt du warum? Weil ja immer Battlestar Galactica der Originalserie vorgeworfen wurde, es wäre nur ein billiger Abklass von Star Wars. Deswegen fand ich das hier so augenfällig.
Es ist sehr, ich erwähne das nicht zum ersten Mal, aber ich hoffe bald zum letzten Mal, was man eben der ersten Staffel bei allem Lobgesängen, die ich auf die Folgen hier anstimme, des Öfteren, was oft eben noch so sieht, ist, dass Ron Moore und David Icke, sein Co-Creator und Co-Showrunner, sehr, sehr bemüht sind, sich möglichst weit zu dem, von dem zu distanzieren, was eben offensichtliche Bezugspunkte in der Film- und Fernsehgeschichte sind, wie eben Star Wars, wie eben das alte Battlestar, aber eben auch Star Trek, der ganze Star Trek-Kosmos. Und das wirkt eben auch manchmal ein bisschen sehr bemüht. Und ich glaube, man denkt nicht dran, zum Beispiel, wenn hier Lee Dama einfach durch diesen Tunnel da fliegt. Aber wenn ich ihn eben darüber reden höre, dann denke ich mir auch wieder, ah ja, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt wissen will. Weil es wirkt schon wieder so nach voreiligen, nicht gehorsam, in die Defensive gehen bei einer Sache, die nie jemand in Frage gestellt hätte. So von wegen, yo, das hast du aber toll gemacht, das war viel realistischer als damals. Weil ich glaube, danach verlangt wirklich keiner. Aber es ist eben sein Anspruch und deswegen erzähle ich es ihm mal, also ich gebe es wieder, ich brauche es gar nicht. Also ich brauche dieses Wissen um diese Szene gar nicht.
Also ich meine, wenn wir solche Dinge wirklich hinterfragen würden, dann könnten wir solche Serien nicht schauen.
Ja.
Weil Logik, Entschuldigung, Logiklücken und Technobubble-Lücken gibt es genug. Also ich meine, deswegen, das ist, wir nehmen das einfach zur Kenntnis und sagen, okay, wenn es jetzt nicht ein zu großes Plothole ist.
Ja.
Apropos zu großes Plothole.
Ja, bitte.
So. Am Ende zerstört ja Lee eben ja die Basis oder zumindest das Zentrum der Basis irgendwie, der Zylon. Was ich nicht verstanden habe, ist, wie gibt uns das Antriebsmittel? Also eigentlich geht es ja im Grunde darum, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass eben ihnen der Treibstoff ausgeht, dieses Thylium eben, genau.
Ja.
Und wie gibt uns jetzt die Tatsache, dass er die Zylonenbasis zerstört, das Thylium? Wird es freigesetzt und die sammeln es dann auf? Ich verstehe es gerade nicht.
Nein,
das war mein großes Fragezeichen, weil, hä?
Nein,
also das Thylium ist ja doch da auf einem von diesen, ich weiß nicht, Meteoriten, Asteroiden, was auch immer, auf diesen Gesteinsbrocken, die da rumfliegen.
Ja, ist ein Meteorit,
das heißt,
ja.
Und da können sie das nicht schürfen, weil da sind ja Zylonen. Und jetzt wollen sie die Zylonenbasis zerstören, damit sie dann da schürfen können? Also ich verstehe irgendwie nicht so richtig, wie sie jetzt ans Thylium kommen.
Man schürft nach Gold. Aber ich glaube, nicht nach Erdöl. Also ich vergleiche das jetzt, einfach nach damit, wie wir hier auf der Erde Erdöl einfach abbauen oder abtragen, abschlürfen. Vielleicht ist es wirklich abschlürfen.
Ja, aber ich habe es schon richtig verstanden, dass die Zerstörung der zylonischen Zentrale ihnen nicht automatisch das Thylium gibt,
sondern
einfach nur den Platz freimacht,
dass sie da... Die zerstören die Treibstofftanks oder die Tanks, in denen die eben diesen fossilen Brennstoff aufbewahren. Dadurch explodiert eben das ganze Ding, kavumm. Der Brennstoff ist allerdings immer noch unter der Erde, also unter der Oberfläche des Meteoriten. Und den müssen die selber erstmal abbauen, gewinnen. Das heißt, der fliegt da jetzt nicht rum, der will auch erst einmal gewonnen oder geborgen werden. Und das wird
also
auch
wäre eine
Zeit
eigentlich
lang dauern.
Ein klügerer Plan gewesen, vielleicht irgendwie doch den schon geschürften oder abgebauten Rohstoff von den Zylonen irgendwie sich unter den Nagel zu reißen. Aber das war wahrscheinlich zu kompliziert.
Nein, das ist nicht zu kompliziert. Ich glaube, es wird mindestens einmal darauf hingewiesen, dass sie eben die militärische Übermacht haben. Die haben eben noch 12 Piloten und ebenso viele Vipers. Und es gibt eben hunderte oder dutzende Raiders zumindest, die sie angreifen könnten. Also die sind auf jeden Fall unterlegen. Und entweder bringen die das ganze Ding zum großen Knall, zur Explosion, oder sie lassen es eben. Also es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, nur die Basis teilweise zu zerstören, zu sagen, ach hier, die haben ja schon mal so ein paar Kubikmeter abgepumpt, die nehmen wir gleich mit. Also.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, die Tatsache, dass sie jetzt die zylonische Basis zerstört haben und eben jetzt auch natürlich die fliehenden Zylonenschiffe noch quasi einfangen und abschießen, ist ja keine Garantie dafür, dass die nicht vielleicht doch zurückkommen.
Nee,
also wenn sie, also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie, vielleicht haben sie auch nur ein kleines Zeitfenster, in dem sie dann jetzt irgendwie das abbauen können oder so.
Ja.
Also deswegen, dieser Plan, der hat schon so ein paar Lücken, aber naja.
Es ist doch ein Asteroid, glaube ich, kein Meteorit.
Ja, aber auf jeden Fall heißt es ja noch lange nicht. Also ganz ehrlich, ich würde dann, also die gehen ja jetzt vom Abschreckeffekt aus und denken sich, die Zylonen sind nicht so doof und kommen nochmal zurück. So haben wir also genug Zeit, das alles da hier in Ruhe abzubauen. Mhm. Aber vielleicht kommen die Zylonen auch einfach zurück. Also ich meine, sie haben ja die Menge.
Das möchte ich nicht ausschließen.
Ja, und das ist ja eigentlich, deswegen ist dieser Plan eigentlich nicht so. Aber es ist das Einzige, was sie machen können. Und wieso, Entschuldigung bitte, haben wir sie eigentlich nur noch 5% Antriebsmasse sozusagen überhaupt noch so wenig übrig? Hängt das damit zusammen, dass sie da alle
33 Minuten da springen mussten?
Ja,
das
genau, dass
eine
sie
daran
springen mussten. Mhm. Oder woran hängt das, dass es plötzlich so wenig ist?
Genau.
Weil es ist so ähnlich doch wie mit dem Wasser, wo sie irgendwie, keine Ahnung, für die nächsten 28 Jahre Wasser haben und dann plötzlich haben sie nur noch irgendwie 6%, weil ja da so ein Leck ist, was ja auch irgendwie von den Zahlen ja keinen Sinn ergibt. Und jetzt plötzlich haben sie irgendwie nur noch 5% Antriebsmasse, Benzin, was auch immer. Also es ist alles so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, wir hinterfragen es ja
nein,
nicht.
Nein, du sprich nur bitte für dich. Ich finde das so komplett legitim, das zu hinterfragen. Ich muss ja recht geben, ich finde es ein bisschen arg nitpickig, aber ich möchte jetzt nicht
das ist natürlich das, was uns das brauchen wir, damit die Story sich entfalten kann.
Nein,
aber ich dachte auch so am Anfang,
womit du absolut recht hast, ist, also wenn ich jetzt ganz streng wäre mit dem Wissen des Rückblicks oder Vorausblicks, man hätte das ein bisschen anteasern können. Man hätte mal vielleicht vor ein oder zwei Folgen mal irgendjemanden in einer führenden Position da an Bord, auf der Brücke sagen lassen können. Hier übrigens Command, wenn wir nicht bald irgendwie Treibstoffvorräte finden, dann geht uns der Arsch auf Grundeis. Aber das ist nie passiert. Das ist wirklich die Folge.
Was war das denn nochmal, was sie denn, sie hatten doch schon mal was gesucht, dann eingefroren war. Das war Wasser. Okay. Aber hatten sie nicht noch was anderes gesucht irgendwie? Du siehst, wir sind noch nicht mal durch Staffel 1 durch und ich schmeiß schon alle Storys durcheinander. Gut, dass du da bist.
Nein, du, mach dir darüber nicht mehr Gedanken als die Serienmacher.
Aber es war eine gut geschriebene Handlung. Es war auf jeden Fall unterhaltsam. Es war auch spannend. Also, obwohl man natürlich wusste, oder wir wussten ja mehr als die Leute, die im Raum, im Kontrollraum anwesend waren. Also, uns war ja klar, dass es da ein Ablenkungsmanöver und dann eben noch ein Zweitmanöver gibt.
Hm.
Interessanterweise.
Ja.
Sie haben ja das Ablenkungsmanöver geflogen und Roslyn sagt ja dann, und dann kommt ja dann dieses zweite Manöver quasi und dann sagt ja Roslyn, aber wieso habe ich davon nichts gewusst? Spätestens in dem Moment, in dem der Captain, also oder der Commander sagt, das ist unser Ablenkungsmanöver, würde ich doch hellhörig werden und würde denken, Moment, warum denn Ablenkungsmanöver? Ich denke, das ist unser Hauptmanöver. Das war so ein bisschen so, hä? Ja. Und was ich übrigens ganz lustig fand noch, oder was heißt lustig, mir ist schon klar, dass es normal ist, so für War Rooms und so, dass man eben diese große Fläche hat, wo man dann die Schiffe oder Soldaten oder sowas hin und her schiebt. Also ich kenne es vor allen Dingen tatsächlich eher aus so Serien und Filmen aus dem 18., 19. Jahrhundert, weißt du, so, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, also so, keine Ahnung, Napoleon, der da seine Pferdchen hin und her schiebt oder so. Aber das ist natürlich was man so trotzdem auch noch kennt. Ich verstehe es, warum wir das haben.
Ja.
Und dass es quasi auch für uns als Zuschauer natürlich auch eine Verlängerung ist, dessen, was im Raum passiert, sodass uns das bildlich einfach klarer gemacht wird.
Ja.
Ja? Aber ich musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, weil das Ganze hatte schon so ein bisschen ein Gefühl von 12-Jährigen, die mit ihren Matchbox-Autos spielen.
Ja.
Es war so ein bisschen so, okay.
Ich fühle das total. Ron Moore, ich weiß nicht, ob er so apologetisch unterwegs ist, also er entschuldigt sich nicht dafür, aber er sagt schon ganz dezidiert, dass zu inszenieren sei einfach eine dramaturgische, inszenatorische Stütze gewesen. Er meinte, normalerweise im ersten Drehbuchskript hätten die alle vor der Tafel gestanden mit Markern und hätten da Punkte dran gemalt und Linien gezogen. Und er meinte, ganz früh schon in der Vorproduktionsphase wäre ihnen eben aufgefallen, das könnte man so einfach nicht dynamisch inszenieren oder so, dass es einen nach 3 Minuten noch irgendwie interessiert oder jemand folgen kann. Und deswegen eben genau diese Karte und diese kleinen Figürchen, wo dann eben auch teilweise visuelle Effekte reingeschnitten werden. Also das fand ich zum Beispiel sehr cool, als die Kamerafahrt so im echten Raum beginnt und diesen kleinen Radar-Figürchen so quasi hinterherfährt und dann so umgestellt wird auf die visuellen Effekte und die quasi so nahtlos in der Kamerabewegung daran anschließen. Das fand ich schon cool gemacht. Also es hat eine gewisse Dynamik. Ungeachtet dessen gebe ich dir vollkommen recht. Das ist,
aber ist ein Zugeständnis, wie gesagt, für mich hat es auch funktioniert als Trick sozusagen, dem Zuschauer das Ganze zu verdeutlichen.
Ja,
also das war schon smart inszeniert, deswegen verzeih ich das. Ich musste nur zwischendurch mal ein bisschen schmunzeln. Also es war so ein bisschen so, okay, die Jungs sind ihre Schiffe.
Ja.
Ich habe mich noch gefragt, ob, also Starbuck steht ja dann neben Commander Adama mit im Control Room auf der Brücke quasi und kriegt ja dann auch eben alles mit und hält es ja kaum aus. Und dann sagt ja Adama eben auch, sie meinte, sie wünschte, sie wäre da irgendwie draußen mit den Piloten und selbst am Fliegen und sie könnte das quasi selbst nur am allerbesten. Das ist halt natürlich klar, die der Größenwahn von Piloten, die müssen es halt haben. Und dann aber Adama, der natürlich dann auch sagt, ja, er hätte das auch lernen müssen, diese Rolle abzugeben. Also er war ja auch mal Pilot und ihm ging es genauso am Anfang und er musste sich quasi erst daran gewöhnen, dann eben als Commander nicht mehr diese Kontrolle zu haben und diese Kontrolle abzugeben und zu navigieren und zu delegieren. Und meinte ja zu ihr dann auch, dass sie sich eben da auch daran gewöhnen müsse. Und ich habe mich dabei gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen so eine, hinterhältig ist das falsche Wort, weil es so negativ konnotiert ist, aber so ein bisschen so eine sneaky Variante von, ich erziehe mir hier eine Nachfolgerin hin ist. Also, dass er sie quasi jetzt auf die Brücke geholt hat, um ihr erste Schritte beizubringen, die dann wichtig würden für sie vielleicht später mal, um seine Nachfolge anzutreten. Was natürlich dann wieder auch, apropos Konkurrenzkampf der Kinder, aber weil ich hätte auch eher gedacht, es ist Lee Adama, der in seine Fußstapfen am Ende treten sollte.
Ja.
Nichtsdestotrotz, sie steht ja an Kindesstatt für ihn ein bisschen. Und das habe ich mich gefragt, ob das dann quasi, also es wird uns natürlich präsentiert als Convenience-Szene sozusagen, weil sie ist natürlich verletzt. Deswegen kann sie auch einfach nicht mitfliegen. Deswegen bietet sich das an, jetzt dann auch zu erklären.
Ja.
Aber ich dachte so, okay, vielleicht. Gerade auch in Kombination mit der Szene, wo er dann ja im Sportstudio war, wo sie da das Gewicht eben auf dem Bein nicht halten konnte, dachte ich, vielleicht ist das schon so ein bisschen so ein taktisches Militär, so ein taktisches Militär-Brain-Gehirn irgendwie, dass sich so denkt, ach ja, wer weiß, wie es dann in 20, 30, 50 Jahren ist, wer weiß, wie lange wir unterwegs sind. Ja.
Mhm.
Das war so mein Gedanke noch dabei.
Das ist ein sehr guter, vollkommen nachvollziehbarer Gedanke, den ich nicht weiter kommentieren möchte, weil es ein möglicher Spoiler wäre. Kein Spoiler ist, glaube ich, kurz zu erwähnen, dass in der Show-Bible, also in Ron Moores quasi erzählerischem Grundgerüst oder also so wie die Figuren gezeichnet sind, dass so festgehalten ist, dass eben Kara, also später Starbuck, schon eine gescheiterte Profisportlerkarriere hinter sich hatte. Und die, das erfährt man in der Serie nicht. Ich weiß nicht, ob später nochmal zur Sprache gebracht wird, aber sie hat schon eine große berufliche Niederlage erlebt. Und zwar hatte sie eine Beinverletzung, so steht es in der Show-Bible. Sie war Pyramid-Spielerin. Das ist so eine Basketball-Variante im Galaktika-Universum und sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen und dann quasi so nachdem ihr die Ärzte gesagt haben, nee, das wird nichts mehr mit dem Profisportlertum, sich für eine Pilotinnenkarriere entschieden. Und daher gehend vielleicht die Mutmaßung, dass Dahmer ihr noch eine weitere Niederlage karrieristische irgendwie ersparen will, aus der sie sich dann nicht mehr emporkämpfen kann, indem er gleich sagt, hier komm, gewöhn dich einfach dran, es ist jetzt einfach so, du wirst dich wieder und wieder verletzen. Vielleicht bist du hier auf dem Taktikstuhl in der taktischen Position besser aufgehoben, aber nur mal so erwähnt, es muss keinen direkten Zusammenhang haben, nein.
Ja, aber es ist natürlich, das als Hintergrund noch zu wissen, auch wenn das natürlich vielleicht nicht in der Serie an sich erwähnt wird, passt aber zum Charakter, wie wir ihn gesehen haben. Also auch dieses Ehrgeizige, ja. Dieses um etwas konkurrieren, sich durchbeißen müssen und so, das passt natürlich sehr zur Figur. Deswegen, ja. Gut.
Kurzes, einen lobenden Satz noch dazu, dass eben die Ereignisse der letzten Folge so inkonsequent sie war mit Alan, also Time Me Up, Time Me Down, rund um Colonel Time und seine Ehefrau, die Ereignisse nicht vergessen haben, sondern ich glaube auch Kara, also Starbuck noch einmal darauf Bezug nimmt und dann gibt es ja so ein bisschen Frotzelei mit ihr und Colonel Ty. Und sie sagt irgendwie sowas wie, dürfen sie irgendwie zu Hause nicht ran oder so, also lässt sie nicht ran.
Aber es ist, wie du gesagt hast, sie ist jetzt erstmal weg wieder vom Bildschirm.
Ja, ja, genau. Also sie wird jetzt sicher auf der Brücke rumstehen und
Ja, oder mal in so einer Freizeitszene auftauchen beim Pokerspiel oder so.
Es gibt ja zum Glück relativ wenige Freizeitszenen in Battlestar. Ja. Aber ja, wer weiß, was da noch kommt. Haben wir noch was?
Nee, von meiner Seite aus ist alles soweit beantwortet.
Genau. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Aber bevor die Menschen abschalten, wo kann man dich sonst noch hören, Brett-Marie?
Man kann mich hören bei trackgasm.de. Ein Star Trek Recap Podcast, der in erster Linie über die neuen Serien spricht. Und bei a Lady, einem Jane Austen Podcast. Zum Beispiel.
Und hört weiterhin Banus Kino Spielfilm, Banus Kino Galactica natürlich sowieso und unterstützt uns gerne unter patreon.com/Banus Kino. Schmeißt uns 1-2 Euro zu, dann kriegt ihr jede Banus Kino Galactica Folge auch eine Woche vorab und viele weitere Goodies und sorgt dafür, dass wir weiterhin unabhängig, werbefrei und jede Woche bei euch bleiben können. So, nächste Woche Colonial Day, Folge 11 der ersten Staffel von Battlestar Galactica, die letzte Folge vor dem großen Serienfinale und wir dürfen gespannt sein.
Wunderbar.
Wir hören uns. Bye bye.
Tschüss.
Congratulations, Doctor. It worked.
It did. It worked.
Oh. Sorry, Madam President. Sorry.
No need to apologize. Thanks to you, we have enough fuel to last us a few years.